Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Es ist mal wieder soweit. Ende Geek, alles Geek heute mit einer Folge. Ein Geek kommt selten allein und da freue ich mich natürlich immer ganz besonders interessante, spannende Menschen hier vors Mikrofon zu locken. Das bedeutet heute auch der gute Kron, der ist noch unterwegs und auf Abwägen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig erzählen kann, was der so treibt. Wird vielleicht auch mal ein bisschen thematisiert, wenn alles klappt. Da drücke ich ihm auch ganz fest die Daumen. Dazu vielleicht dann später mal mehr, aber wir konzentrieren uns auf die heutige Folge, denn ich freue mich sehr, dass die ganz liebe Sarah Kühn heute bei uns ist und die ist auch eine Person, die mit dem Podcast von wahrscheinlich könnte man sagen Minute 0 oder vielleicht minus 1 sogar schon zu tun hat, denn ihr habt schon ganz viele Sachen von ihr gesehen, obwohl sie im Podcast sozusagen so nicht zu hören war bis jetzt, das ändert sich, denn unsere grafische Gestaltung, unser Motiv für den Podcast, das wurde nämlich von ihr designt und illustriert und weil da noch ganz, ganz viele andere Schnittmengen und Sachen dann irgendwie aufgeplopst sind, über Kurzfilme. Ich habe ja mal im Kino gearbeitet, habe da auch mal beim Kurzfilmfestival Jury gemacht, was von dem Kino auch ausgetragen wurde. Dann da festgestellt, da habe ich auch schon mal einen Film prämiert, wo sie tätig war. Dann auch andere ganz wilde Überschneidungen. Dachte ich mir, Mensch, es ist doch mal Zeit, dass wir einfach mal über so Sachen reden. Und da gucken wir mal, wie viel Geektum heute rein tropft. Ich vermute ganz, ganz viel. Und der Arbeitstitel, und den fand ich ganz passend, vom Hobby zum Beruf, das ist so ein unserer roter Faden. Das habe ich schon ein paar Minuten gequatscht und an der Stelle, Sarah, schön, dass du da bist erstmal.
Danke sehr, schön da zu sein.
Wunder, wunderbar. Vielleicht vorneweg erstmal, wir haben dich nie bezahlt für die Grafik, glaube ich jedenfalls.
Ja, die Rechnung ist nie bezahlt worden. Ich warte da eigentlich schon seit Jahren drauf.
Zu meiner Verteidigung kann ich sagen, dass die Rechnung bestimmt an Kron gegangen ist und ich das nie mitbekommen habe. Aber jetzt natürlich hier persönlich nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für die visuelle äußere Darstellung. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, als du das gestaltet hast.
Ja, total. Ich mache eigentlich gar keine Illustration. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ein Zeitgig von mir gewesen wäre, sondern ich zeichne halt selbst auch so hobbymäßig ein bisschen und habe das ein paar Mal gemacht. Und ich war beim Spieleabend tatsächlich bei Kron und er hat halt irgendwie drüber geredet, dass er halt diesen Podcast jetzt startet und ob ich jemanden kenne, der sowas zeichnen könnte. Und ich meinte, mir fällt nicht sofort jemand ein, ich könnte sowas auch machen, aber ich mache das nicht ständig. Und er meinte, ja, klar, warum nicht? Probier das doch mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass das so was ist, was ich super professionell und ständig machen würde.
Das macht es ja umso besonders, ne, dass wir hier quasi eins der wenigen Kühnwerke haben, ne, und in die Welt
hinaus. Das stimmt, das ist ein absolutes Unikat.
Ja, das freut mich schon mal an der Stelle. Und Kron ist natürlich auch ein Experte darin, Dinge schnell zu delegieren. Also von daher, also an alle euch da draußen, falls ihr mit Kron mal zu tun habt und ihr ihm etwas anbietet, könnte es schnell passieren, dass ihr das dann umsetzen dürft. Mhm.
Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ein Podcast von euch online geht und ich das Cover wieder sehe. Also
sehr gut.
Ich finde, dafür allein hat es sich gelohnt.
Das stimmt. Und dann jetzt für diese Folge natürlich habt ihr dann alle im Thumbnail Sarah ja auch gesehen. Ne? Also habt ihr da jetzt auch ein visuelles Bild einmal vor euch. Nicht nur die schöne Stimme, sondern auch das Bild. Und dann, ist jetzt eigentlich der perfekte Kreis. Ne? Jetzt bist du auch mal in dem Artwork verewigt worden. Spannende Sache. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja Mensch, Sarah, okay, du hast da so ein bisschen illustriert, aber das ist eigentlich ja gar nicht dein Hauptaugenmerk. Jetzt habe ich schon irgendwas über Kino und Sachen gesprochen. Aber bevor wir da einfach mal in diese, wie ich finde, sehr belebte Historie reinspringen, ist ja das bei uns auch so üblich, dass wir unser Freundschaftsbuch hier ausfüllen lassen. In bester Manier habe ich dir das sozusagen schon mal digital rübergeschickt. Ich habe da auch mal ein paar andere Fragen jetzt gestellt als die letzten Male. Irgendwie fand ich, da hat sich immer mal so ein bisschen was gedoppelt und es ist jetzt mein Freundschaftsbuch 2.0 und weil Kron jetzt auch nicht dabei ist, kann er auch nichts anderes sagen. Das ist immer das Schöne, ne? Wenn man Dinge macht, dann macht man sie. Und von daher wollen wir das erstmal auch für die Folge hier so ein bisschen einleitend behandeln. Ich glaube, es sind 5 Fragen. Und am Ende haben wir dann natürlich wieder hier so ein paar Lieblingskategorien. Da haben wir auch wieder so ein paar Kategorien, da bin ich mal gespannt. Da gibt es vielleicht den ein oder anderen Tipp an euch da draußen oder wir denken da auch nochmal zusammen über Dinge nach. Also das ist hier dann so unser Ablauf. Und wir starten mal mit der Sache und ich versuche auch immer gedanklich mal selber mitzudenken. Wann hast du denn das letzte Mal eigentlich richtig laut gelacht? Also so aus vollem Herzen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, wann und wo das war. Das war nicht im Büro mit Kollegen und das war, also früher in der Schule gab es manchmal so diese Lachanfälle, wo die Lehrer einen rausgeschickt haben, weil man sich nicht in den Griff bekommen hat und den Unterricht gestört hat. Und das war ungefähr so dieses Niveau, wo wir uns gegenseitig hochgeschaukelt haben. Aber ich weiß leider überhaupt nicht mehr, warum. Also es muss unglaublich witzig gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr, was witzig war.
Wahrscheinlich für Außenstehende gar nicht so witzig.
Bestimmt.
Kannst du dich noch so an deinem mentalen Zustand erinnern? Also worauf ich hinaus will, ich kenne sowas, wenn man auch total übermüdet ist manchmal. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch ein langes Projekt, was ihr da bearbeitet habt. Dann wird man also nach müde kommt doof, sagt man ja so schön. Dann lacht man ja über die blödesten Dinge. Also war das vielleicht auch so ein Moment, wart ihr alle schon ein bisschen drüber? Oder?
Es war eigentlich so kurz nach der Mittagspause. Also eigentlich waren wir gerade gut erholt und gesättigt. Also ich glaube, es war eher so der Fall von nach blöd kommt blöd.
Verstehe. Das ist doch gut, ja. Und für euch da draußen ist natürlich auch eine schöne Aufforderung. Ihr könnt ja da auch mal selbst drüber nachdenken, wann ihr eigentlich das letzte Mal so richtig laut gelacht habt. Vielleicht ist die Antwort ja auch bei einer unserer Podcast-Folgen, wäre auch total legitim.
So vielleicht die Wunschantwort.
Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?
Also ist es die Frage, was ich gerne hätte oder was ich befürchten würde, wenn ich eine zugeteilt bekäme, was bei mir landen würde?
Ja, also ich sag mal so, das ist ja wie immer bei so Freundschaftsbüchern, gibt's dahinter ja kein Fragezeichen, wo du wo nochmal eine Beschreibung dazu.
Also, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich so eine Liste mir gemacht und es gibt ganz, ganz viele Superkräfte, die ich richtig toll finden würde. Und es sind tatsächlich gar nicht so die Laserschießen und kräftig sein Sachen, sondern vor allen Dingen Sachen, die praktisch sind. Also irgendwie zum Beispiel fände ich Teleportieren unglaublich praktisch. Mhm. Einfach weil, also Arbeitswege nehmen einem so viel Zeit oder mal einfach auf einen Schnippen irgendwie an nach Südfrankreich, irgendwie ans Meer wäre total schön oder irgendwie in die Alpen. Also das fände ich super praktisch. Fliegen wäre so die romantische Form davon, die halt länger dauert, aber die irgendwie schöner wäre.
Ja.
Und tatsächlich, das habe ich mir, also ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht zu den Fragen. Das habe ich mit Fett markiert. Das wäre vielleicht nicht die cinematischste Superkraft, aber ich finde, nicht aufs Klo müssen, fände ich eine richtig geile Superkraft.
Oh ja, das kann, ja. Mhm. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ich bei deinem, das ist so, weißt du, wenn der Teufel vor einem steht und man sagt, ich möchte nie wieder aufs Klo gehen, was das denn bedeutet, hat man immer Verstopfungsanzeichen, muss man dann, kommt das irgendwo anders raus oder so, da wollen wir gar nicht tiefer weiter einsteigen. Aber weil du auch in die Richtung gegangen bist, was du vielleicht kriegen würdest, hast du dir dazu auch Gedanken gemacht? Also das ist ja, da bleiben wir jetzt mal vielleicht bei The Boys, ne, ist ja gerade die neue Staffel rausgekommen, wenn man da mit V1 quasi injected wurde, dieses Serum, um Superkräfte zu bekommen. Da wusste man ja auch nie, was hat man überhaupt für Superkräfte bekommen. Ist ja so eine Überraschungspackung. Oder wenn man vielleicht bei One Piece die Frucht nicht kennt, was die macht, so, ne? Da gibt es ja auch random Sachen. Hast du da ein Gefühl, was du abkriegen würdest?
Weiß ich tatsächlich nicht so sehr, aber es gibt einen Haufen Superkräfte, die ich tatsächlich nicht reizvoll finden würde.
Ja, also, was wäre eine der unreizvollsten, die dir jetzt so spontan reinspringt?
Also zum Beispiel so diese Superman-Fähigkeit von durch Dinge durchgucken. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wie sehr er das kontrollieren kann, dass er das aufstellen kann, aber ich habe das Gefühl, man würde ständig in unangenehme Situationen reinkommen, wo man sich denkt, ich wollte das nicht wissen, ich weiß das jetzt.
Ja, ich kann es nicht vergessen. Ja.
Also so das Ding, alleine du bist bei der Arbeit, du läufst am Klo vorbei und siehst die Kollegen auf dem Klo sitzen. Mhm. Du hast es jetzt gesehen. Sprichst du das an? Ja. Verschweigst du das? Also, das weiß ich nicht. Würde ich nicht haben wollen.
Ja, verstehe ich. Ja, ist total legitim. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das geht so ein bisschen nicht ganz, aber man kann so eine leichte Überleitung vielleicht sehen. Was ist eines deiner unnötigsten Talente, wo du das selbst von dir, also vielleicht sehen andere das anders, aber wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie unnötig, dieses Talent?
Also ich würde sagen, es ist Fluch und Segen zugleich, aber ich habe auf jeden Fall das unnötige Talent, mich selbst in stressige Situationen zu bringen. Also
ja. Wie zum Beispiel Illustration für Podcasts annehmen.
Genau sowas. Also ich denke mir in der Situation, ach, das wäre eigentlich voll nett, das zu machen. Aber ich habe eigentlich noch drei andere Sachen zu tun, habe eigentlich gar nicht die Zeit dazu. Aber sag es halt trotzdem zu und denk mir die ganze Zeit, ja, ich hatte schon gute Gründe, das zuzusagen. Das ist schon richtig so. Aber gleichzeitig verfluche ich mich ein bisschen dafür. Und solche Situationen habe ich wirklich mehrmals die Woche, wo ich immer mir denke, warum habe ich das denn schon wieder angefangen? Warum habe ich das denn schon wieder zugesagt?
Ja. Ja, kann ich total relaten. Ich weiß auch nicht. Ja, da muss Nein sagen lernen, ist auch eine hohe Kunst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit einhergeht, aber ich kenne es auch von mir. Also, es gibt so viele interessante, spannende Dinge und irgendwie 5 Minuten vorher, bevor man das vielleicht anfangen muss oder fertig machen muss, realisiert man so, dass, ach scheiße, das Leben hat einfach zu wenig Zeit.
Ja, also es ist ja nicht mal so, dass es Sachen sind, wo ich gerne Nein sagen würde. Es sind ja nicht mal Sachen, wo ich sage, ich will das nicht, sondern es sind einfach teilweise zu viele Sachen in den falschen Momenten.
Ja. Ja,
also,
ja, ja.
Also das Beispiel, was mir jetzt konkret einfällt, zum Beispiel, ich habe gerade wegen einem Brettspiel, an dem ich arbeite, Kontakt mit einem Verlag gehabt. Die haben mir zurückgeschrieben, irgendwie nach längerem Warten, ja, wir hätten gern, dass du einen Prototypen rüberschickst. Was immer so das ist, was man sich wünscht. Man schreibt mit einem Verlag, die haben Interesse an einem Spiel, man schickt das Spiel rüber. Und der Redakteur hat gesagt, ich bin jetzt Ende der Woche erstmal irgendwie 1-2 Wochen weg in den USA und ich habe aus der Mail nicht so richtig rauslesen können, ob er meinte, also zum Spieletesten hat er auch spezifisch gesagt, und ich konnte nicht rauslesen aus der Mail, will er mir damit sagen, dass ich erst danach das Spiel schicken soll, weil es vielleicht nicht rechtzeitig ankommt, oder weil er spezifisch gesagt hat, zum Spieletesten soll ich schnell schicken, dass es noch sozusagen mit in die USA kann. Hab mir dann aber gedacht, der Prototyp, den ich habe, der ist auf Deutsch. Ich habe keinen englischen Prototypen. Aber wenn er in der USA testet, bringt es ja gar nichts. Und dann habe ich eben die Frage gestellt, das war Montagnachmittag, habe ich ihn zurückgefragt, würde ihm denn ein englischer Prototyp helfen? In dem Wissen, dass ich den nicht habe. Und dass es bis Ende der Woche, wenn er in die USA fährt, bei ihm sein müsste. Und dann kriege ich halt eine halbe Stunde später die Antwort, ja, das wäre total hilfreich. Und ich saß da und dachte mir, ja, das habe ich mir selbst eingebrockt. Also wenn das Ding bis Freitag bei ihm sein soll, muss das morgen in die Post mit 2-3 Tagen DHL.
Ja.
Das heißt, ich muss das heute Nacht fertig machen. Mit allen Übersetzungen von allen Karten, mit allen Anleitungen, alles neu layouten, alles drucken und basteln. Und dann habe ich halt an dem Abend nach einem vollen Arbeitstag mich dran gesetzt und habe halt bis morgens um 8:30 dran gesessen, habe total übermüdet das Paket noch zu DHL gebracht. Und da saß ich auch nachts da und dachte mir, das habe ich mir vollkommen selbst eingebrockt. Das hätte nicht sein müssen, aber irgendwie habe ich mich in die Situation gebracht. Und sowas passiert mir ständig.
Das ist aber auch so ein bisschen dieses Thema auch noch für andere mehr mitdenken. Ich bin auch so, ich bin natürlich auch viel im E-Mail-Austausch mit Verlagen, mit Besuchenden von Veranstaltungen und auch andere Projekte. Und ich versuche auch immer so präzise wie möglich zu sein. Meistens sind die Mails dann manchmal ein bisschen länger, aber auch wie du sagst, ich hassen ist jetzt ein starker Begriff, nehme ich mir das nach, aber ich verzweifle manchmal auch so an so E-Mails, wo ich mich dann frage, warum kann man es denn nicht eindeutig schreiben, sowas, ne? Es wäre cool für mich, ich bräuchte den Prototypen bis dahin, und dann noch mitraten zu müssen oder mitzudenken, so, ne? Aber genau, ja, und dann passieren irgendwie solche Sachen. Also man kann schon mal festhalten, du bist ein, dann doch sehr leistungsorientiert oder pusht dich gerne an deine Grenzen. Ich hoffe, dass du das dir dann auch ermöglichst, auch Ruhezeiten mal zu geben. Das ist ja manchmal auch so ein Thema.
Zu selten, aber ich sollte es mehr machen.
Ja, genau. Vielleicht nehmen wir diesen Podcast und machen daraus eine Ruhezeit. Gucken wir mal. Vielleicht schweigen wir auch einfach mal 10 Minuten, ne? Wobei das ist manchmal auch anstrengend.
Ich glaube, Zuhörer würden es lieben.
Ja, ja, könntest du das? Ich 10 Minuten die Klappe halten, wenn irgendwas wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt reden, ist für mich eine extreme Herausforderung.
Also ich glaube zum Beispiel in dieser Situation hätte ich halt, ich wäre mir sehr des Publikums bewusst, was halt jetzt irgendwie, also man hört ja so einen Podcast, weil man vor allen Dingen irgendwie unterhalten werden will, weil man irgendwie, keine Ahnung, ob man jetzt gerade am Kochen ist oder irgendwie bei der Arbeit im Hintergrund hört oder so, aber man ist irgendwie ja nicht ausgelastet gedanklich und will irgendwie so ein bisschen berieselt werden, meistens. Ja. Und ich bin, wäre mir halt total, wenn wir jetzt sagen würden, aus Gag, wir schweigen jetzt 10 Minuten, es wäre für mich nicht das Problem, 10 Minuten zu schweigen, das würde ich anatomisch hinbekommen, aber ich hätte die ganze Zeit im Kopf, dass ich gerade Leute, die zuhören, langweile und enttäusche und das würde mich total, das würde mich total unruhig machen.
Siehst du, ja. Ja, ja. Also ja, ich vermute, wir werden dieses Experiment heute nicht durchführen, aber man kann nie wissen, also ihr müsst einfach dranbleiben und durchhören und selber erfahren, ob es 15 oder whatever Schweigeminuten gab.
Es gibt diesen einen Zuhörer, bei dem jetzt das Internet ausfällt und der denkt, das geht jetzt los.
Genau, gab es diese Minute. Da kann ich vielleicht noch kurz was aufklären, weil wir haben ja jetzt so ein paar neue, kürzere Formate eingeführt. Da gab es eine erste Folge von lieben Kron, ne, der seine Gameboy-Spielsucht damit irgendwie rechtfertigen will, hat da eine Folge rausgebracht. Und da ist mir nämlich ein Fehler unterlaufen. Die Folge ist eigentlich nur, glaube ich, 45 Minuten lang. Und bei Spotify war sie dann aber 1:34. Das hatte damit zu tun, dass ich die Datei zum Schneiden war eine alte Datei und es gab sozusagen bei 1:34 gab es noch einen kleinen Snippet, da haben wir uns nochmal verabschiedet, den habe ich nicht mit rausgelöscht. Das hat also bedeutet, diese Folge von Kron, die hatte eigentlich dieses Experiment schon, nicht nämlich nicht nur 10 Minuten, sondern ich glaube, weiß ich nicht, 40 Minuten Schweigen, bis dann ganz am Ende nochmal von uns Tschüss gesagt wurde, obwohl eigentlich schon Tschüss gesagt wurde. Ich habe diese Folge jetzt mal geupdatet, aber ich weiß nicht, ob die auf die Plattform nochmal ausgespielt wurde. Also ist mir gerade selber eingefallen, dass ich dieses Experiment unbewusst schon mal jetzt durchgezogen habe. Also für alle, die sich gewundert haben, warum geht die Folge 1 Stunde Norbert und nach 45 Minuten hören die auf zu reden, das ist die Begründung.
Vor allen Dingen würde mich interessieren, ob irgendjemand im Hintergrund den Tab offen gelassen hat und dann sich nach einer Dreiviertelstunde nochmal total erschrocken hat, als ihr nochmal angefangen habt zu reden.
Genau, als nochmal was gesagt wurde. Ich weiß auch nicht. Das wäre mal interessant. Könnt ihr gerne auch nochmal kommentieren und schreiben an der Stelle. Jetzt so ein Thema, so eine Frage, die eigentlich sonst immer gerne so gestellt wird. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Hat jetzt hier in unserem Freundesbuch mal so ein bisschen umgekehrt. Was wolltest du eigentlich mal werden, als du klein warst? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich habe nur eine Erinnerung, weil ich als Kind, ich habe zwei Erinnerungen, weil ich als Kind immer erzählt habe. Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, ich will das werden, was meine Eltern sind, was, glaube ich, so die Standardantwort ist, die langweilige.
Ja.
Aber ich hatte auch so eine Phase, wo ich als Kind immer gesagt habe, ich will Baumkletterin werden. Weil ich einfach gern geklettert bin und irgendwie auf Klettergerüsten und auf Bäumen. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass es das als Beruf gibt. Ich hatte gar keine Ahnung, worin der Beruf steht. Also ich glaube, Baumkletterer sind ja Leute, die mit so Geschirren tatsächlich irgendwie hochklettern, um Äste zu beschneiden oder so.
Ja, genau.
Ich hatte als Kind gar keine Ahnung, worin der Beruf besteht, aber ich dachte, wenn man dafür bezahlt wird, auf Bäumen rumzuklettern, das klingt toll.
Ja, über drei Ecken, nicht persönlich, aber ich kenne auch welche, die auch so durch die Weltgeschichte reisen und das deren Beruf ist, die ganz abgefahrene, sag mal, ganz hohe Bäume, genau, die dann einzelne Äste beschneiden und auch nicht so ungefährlich dann irgendwie mit der Kettensäge oder einer anderen Säge da dann in windigen Höhen da irgendwie zu hantieren und so Sachen, aber es ist spannend. Ja, du hast jetzt nur gesagt, den Beruf deiner Eltern. Würdest du den Preis geben, was deine Eltern damals gearbeitet haben? Weißt du das noch?
Ja, meine Eltern waren die meiste Zeit ihres Lebens Galeristen.
Ah.
Also die haben eine eigene Galerie gegründet, eine Kunstgalerie. Und ich bin total auch in dieser Galeriewelt groß geworden und war halt ganz viel dann bei Öffnungen dabei, habe mit Aufstellungen Ausstellungen aufgebaut, so rum.
Ja.
Und war da halt ganz viel involviert als Kind. Oder zum Beispiel, da schließt sich der Kreis mit dem Zeichnen. Ich war immer bei diesen Ausstellungseröffnungen, so die typische Vernissage, wo alle Leute irgendwie weinen und Sekt trinken und habe auch immer beim Ausschenken geholfen. Aber dann war halt immer eine große Zeit, wo ich mich als Kind dann gelangweilt habe, wo dann irgendwie die Leute gesocialized und versucht haben, Business-Geschäfte auszuführen. Und ich habe die Zeit immer verbracht, damit zu zeichnen. Und weil ich das von meinen Eltern so kannte, habe ich dann immer so die kleinen Zeichnungen, also sie waren wirklich so, keine Ahnung, 5x5 Zentimeter, also wirklich auf so kleinsten Zettelchen. Und da habe ich immer eine Preisliste mir geschrieben und habe sie dann für 1-2 Euro verkauft und habe so einen kleinen Tisch mir in der Ecke gesucht von der Ausstellung, wo dann natürlich immer die Sammler kamen und süß fanden, irgendwie das kleine Kind zu unterstützen. Aber und da war ich dann immer stolz, wenn ich am Ende von so einer Ausstellungseröffnung irgendwie 20 Euro manchmal irgendwie gemacht
hatte. Nicht schlecht, ja. Das ist quasi eine Unterausstellung initiiert, die auch gar nicht angemeldet war. Also so total anarchistisches Konzept auch, so eine Ausstellungsbesetzerin.
Quasi. Und das war sozusagen wahrscheinlich die Zeit in meinem Leben, wo ich am intensivsten gezeichnet habe. Mhm.
Bist du jetzt zufällig irgendwie mal irgendwie über so ein Werk aus deiner ganz frühen Jugend/Kindheit mal gestolpert hast? Also ist das vielleicht auch mal in irgendeinem Kunstkatalog oder irgendwas gewandert?
Also ich habe irgendwann mal eine Zeichnung bei meinen Eltern gesehen. Die haben 1-2 davon auch aufgehoben oder mir wahrscheinlich selbst abgekauft. Ich habe die bestimmt nicht umsonst gegeben damals.
Doppelter Preis, ne?
Wäre inkonsequent gewesen. Ja. Und ich fand tatsächlich für eine Kinderzeichnung fand ich die echt solide, muss ich sagen. Also das war schon in Ordnung. Aber das Absurde ist, damals in der Galerie waren halt teilweise auch wirklich größere Sammler oder Künstler, die halt auch, also sozusagen in der Szene dann irgendwie einen Namen haben und irgendwie wertige Sammlungen. Und meine Vorstellung, dass, keine Ahnung, ob die jetzt einen Picasso irgendwo haben, aber in meiner Vorstellung, dass neben dem Picasso irgendwo in der Schublade auch von mir dieses kleine Bildchen liegt, finde ich schon sehr witzig.
Ja, das stimmt. Stelle ich mir spannend vor. Schön. Also, Mensch, also was soll ich sagen? Aber wir halten fest, das können wir schon mal sagen, du hast keine eigene Galerie eröffnet, geführt, oder gab es das in deinem Leben eine Zeit, wo du
auch mal Galerie hast? Nee, überhaupt nicht. Aber ich hatte als Kind so ein bisschen die Vorstellung, dass das irgendwann natürlich ist, wenn ich erwachsen bin, dass ich irgendwie in die Galerie einsteigen oder die irgendwann übernehmen muss. Und also irgendwie so dieses Narrativ von, man muss das Geschäft der Eltern weiterführen, sonst liegt das irgendwann brach. Das hatte ich irgendwie ein zeitlanges Kind sehr im Kopf. Aber irgendwann haben auch meine Eltern, glaube ich, gesagt so, hey, du weißt schon, dass du irgendwie dein eigenes Leben führen kannst und dass du machen kannst, worauf du Bock hast. Und auch da sie mir das so gespiegelt haben, weil ich auch sehr gut fand, habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass ich überhaupt nicht diese Art von Leben führen will, weil also ich habe ja immer gesehen, wie so der Alltag von meinen Eltern aussah, und gereizt hat mich das eigentlich nie.
Ja, da, so leidenhaft hat man da vielleicht so einen glamorous Blick irgendwie drauf, und ich stelle es mir vielleicht dann auch mehr Buchhaltung und zahlenlastig und mit irgendwelchen absurden Preisen vielleicht hantierend, und ich weiß auch nicht, ob so die Art ziehen hat, glaube ich, auch so seine Herausforderung, wie so alle die Szenen. Ja, na gut, gehen wir mal jetzt weiter mit der letzten Frage, und da bin ich mal auch sehr gespannt. Das Thema ist nämlich, niemand kann das überprüfen, außer du. und zwar ist die Überschrift, das habe ich noch nie jemandem erzählt.
Ja. Ich habe das Gefühl, das wäre eigentlich ein unglaublich guter Moment, um jetzt einen Mord zu gestehen.
Ja.
Also auf jeden Fall
wäre es. Aber nur, wenn der schon verjährt wäre.
Es wäre auf jeden Fall guter Content für den Podcast.
Ja.
Und also dem Postboten geht es auf jeden Fall gut, der taucht wieder auf. Aber nee, tatsächlich muss ich sagen, ich bin relativ offen, also mit meinem ganzen Umfeld, aber spätestens mit meiner Frau, sodass ich, mir fällt einfach nichts ein, was ich nicht Leuten erzählt habe. Also
ja. Mir ging es auch so ein bisschen nicht. Also es gibt vielleicht so ein paar Sachen, die würden jetzt aber rein, also thematisch würde ich die jetzt hier nicht so ansiedeln, dann ist der Podcast wieder 21+ und geht auch in eine ganz andere Richtung, aber sehr wenige Sachen. Aber wir können ja mal festhalten, auf jeden Fall, was du noch nie in einem Podcast oder in so einem Format vielleicht erzählt hast.
Ja, das schränkt es auf jeden Fall mehr ein, weil ich nicht unglaublich viel in solchen Formaten bisher war.
Da hast du jetzt also mehr Freiheiten. Ne?
Da habe ich leider jetzt so viel Freiheit.
Ich weiß, das ist schon wieder so ein bisschen zu schwierig. Ich habe ja auch, um da nochmal so ein bisschen, dir vielleicht ein bisschen Zeit zu geben oder eine Richtung, meistens sind es ja vielleicht auch Dinge, die einem eher vielleicht ein bisschen peinlich sind oder mal peinlich waren. Vielleicht ist man da drüber hinweg. So eine Story kann man natürlich auch gerne zum Besten geben, auch wenn du die jetzt vielleicht deiner Frau und anderen irgendwie erzählst. Aber vielleicht hast du die noch nicht im Podcast, wie gesagt, erzählt. Vielleicht fällt dir da so eine Story ein, wo du sagst, ah, das war irgendwie so ein Moment. In dem Moment war das irgendwie vielleicht ein bisschen merkwürdig. Jetzt kann ich da drüber stehen und lachen. Vielleicht schränkt es das ein. Ich weiß nicht, wie viele Momente du so in deinem Leben da hast. Ob alle 5 Minuten oder nur einmal im Jahr.
Also ich meine, mir würde ganz, ganz viel einfallen. Und gerade in dem Bereich fallen mir Sachen ein, die ich auch nicht unbedingt sofort erzählen würde, wo ich dann auch Hemmung habe.
Genau, dieses Gefühl, das wäre jetzt eigentlich das, was cool wäre, aber ich verstehe auch, wenn du nicht möchtest. Aber da, wo du dieses Gefühl gerade hattest und an das, was du gedacht hast, das wäre jetzt die Möglichkeit. Ich will da nur so einen Minimaldruck, so einen Wohlfühldruck aufbauen, um dich zu unterstützen, so diesen letzten Courage geben. Aber ich verstehe auch, wenn du sagst, ach nee, lassen wir mal lieber. Ja, das darfst du noch mal kurz sacken lassen. Schön, dass ihr seht kein Video. Wir haben hier ein Videobild, damit wir da so ein bisschen interagieren können. Da gab es gerade so ein leichtes Augenrollen, was so eine gemischte Gefühlswelt wieder gespiegelt hat.
Ich bin ganz hart zwischen zwei Stühlen, weil ich habe einerseits halt ganz krass immer das Bedürfnis, irgendwie so Serviceleistung zu geben, irgendwie Leuten zu gefallen, zu funktionieren und so weiter. Und andererseits irgendwie so eine gehemmte Selbstschutzseite.
Ja. Und dann halte ich das mal fest, weil das ist auch total mein Thema. Da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge, die gar nicht überlappender sein könnte. Und das finde ich auch gut, wenn man dann mal den Servicegedanken hinten anstellt. Und das ist auch total fein. Ne? Es gibt hier, selbst wenn es einen Anspruch gibt da draußen von den Hörenden, das ist nicht, was wir erfüllen müssen, weil wir sind hier dann in erster Linie dann doch nur für uns und wir lassen euch daran teilhaben. Von daher ist es okay, das musst du nicht machen. Ihr da drüben an den sozusagen Empfangsgeräten. Ihr könnt ja selber mal darüber nachdenken. Gibt es eigentlich so Sachen, manchmal hat man jetzt vielleicht Dinge auch schon wieder echt so weit verdrängt oder so Momente und vielleicht tut es sogar gut, mal darüber zu sprechen über sowas oder das mal loszuwerden. Aber genau, hier an der Stelle beenden wir also mal unsere, finde ich schon doch sehr interessante Einleitung mit diesen Fragen. Wir sind also schon in ganz vielen Bereichen abgebogen. Ich fand dieses Galeriethema schon mal spannend. Also ist auf jeden Fall in so einer sehr kunstvollen, künstlerisch geprägten Welt groß geworden. Das würde ich jetzt mal so mitnehmen. Und genau, wir haben auch schon das Thema Brettspiel quasi mitbekommen, ne, weil du auch mit Verlagen und Sachen kommuniziert hast. Und ich würde mal trotzdem so mit diesem Thema anfangen, Kurzfilme, weil wir haben ja auch so ein bisschen vom Hobby zum Beruf. Wenn, so wie ich das quasi hier so verstanden habe, hast du, glaube ich, um 2012 dich viel mit Kurzfilmen beschäftigt, produziert, geschrieben und. Vielleicht mal dazu, wie bist du in dieses Hobby oder ambitionierte Hobby gekommen damals?
Das hat tatsächlich als Kind mit, ich glaube, wie die meisten Hobbys, irgendwie mit Langeweile angefangen. Also ich hatte halt viel Zeit, wo ich auch zu Hause mich so selbst beschäftigen musste. Keine Ahnung, die Eltern sind auf irgendwelchen Messen unterwegs und so weiter. Und ich sitze zu Hause und überlege, wie vertreibe ich mir jetzt die Zeit? Und so ein ganz großer Startpunkt, oder ich glaube zwei, wenn ich drüber nachdenke, waren erstens, dass ich irgendwann auf meinem, ich glaube, Windows XP-Rechner einfach mal alle Programme durchgeguckt habe, die es da gibt, um mich irgendwie zu beschäftigen. Also ich glaube, keine Ahnung, wie alt war ich da, 10 oder so. Und irgendwann festgestellt habe, dass es mit dem Windows Movie Maker und Paint.
Ich wollte jetzt sagen, Movie Maker, bist du über Movie Maker gestolpert?
Tatsächlich, die Kombination von Movie Maker und Paint hatte für mich die kreative Idee, dass es ja eigentlich gehen müsste, damit Stop-Motion, oder nicht Stop-Motion, sondern klassische Comic-Animationen zu machen, dass ich sozusagen in Paint einzelne Bilder male und die mit Movie Maker schnell hintereinander schneide und dann quasi meine eigenen Zeichentrickfilme machen kann. Und das fand ich irgendwie so eine coole Idee, dass ich einfach angefangen habe, Nachmittage lang genau das zu tun. Also ich habe die auch alle noch auf einer Festplatte. Da sind auch wirklich witzige Sachen entstanden. Also keine Ahnung, von 10-jährigen Kind irgendwie damals natürlich auf einem Niveau, wo ich heute sagen würde, heute wäre ich da nicht stolz drauf, aber ich bin stolz drauf, dass mein 10-jähriges Ich das gemacht hat. Und das wurde halt so ein bisschen so ein Hobby von mir. Und meine Eltern haben das halt irgendwann gesehen und haben mir halt dann so ein Camcorder mit Mini-DV-Kassetten damals noch geschenkt, dass ich so dieses anbahnende Filmhobby irgendwie weiterführen kann. Und dann kam dazu, dass meine Eltern eine relativ große DVD-Sammlung hatten und ich halt mir auch Nachmittage damit um die Ohren gehauen habe, die komplett durchzugucken und teilweise auch Filme 5-mal zu gucken oder 10-mal zu gucken. Und keine Ahnung, ich war total fasziniert damals von Matrix. Und für mich war, also auf, keine Ahnung, Lola Rent fand ich auch total toll und so weiter. Und aber Matrix hat es mir insofern angetan, dass irgendwann dann, keine Ahnung, mit 13 oder 14 ein Freund mir eine gecrackte After Effects-Version gegeben hat. Und da kam ich dann aus dieser Paint- und Movie Maker-Welt raus und hatte quasi ein professionelles Programm, mit dem ich ganz andere Möglichkeiten hatte. Mhm. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, war, Szenen aus Matrix nachzustellen. Mhm. Also irgendwie so den Bullet-Time-Effekt und solche Sachen. Da habe ich dann ganz viel Zeit verbracht, so in meinem Wohnzimmer selbst Szenen nachzubauen. Das fand ich richtig cool.
Vielleicht ganz kurzer Einschub für diejenigen, die jetzt sich fragen, After Effects, was los? Ist sozusagen ein Programm von Adobe, was für Visual Effects genutzt werden kann, ne? Animation und Sachen, die man damit bearbeiten kann, ne?
Genau, dass After Effects da, das ist quasi was, alles, was so Grafikanimation ist, wenn es irgendwie grafische Linien gibt, die sich bewegen, irgendwelche bewegenden Layouts, das ist eigentlich alles immer auch im professionellen Bereich After Effects. Im Visual Effects-Bereich würde ich tatsächlich sagen, es ist eher noch ein Amateurprogramm. Man kann damit Sachen machen und kann damit auch coole Sachen machen, aber es ist sozusagen da eher so Einsteigerbereich. Aber es war auf jeden Fall Welten mehr als das, was ich vorher machen konnte.
Und es war auch sehr günstig in der Variante, die du benutzt hast.
Das war sehr, sehr günstig. Also finde ich auch beeindruckend, dass sie das so angeboten haben. Ja. Aber ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie mit gecrackten Versionen von Adobe-Programmen angefangen haben, irgendwie in die Szene reinzukommen. Also
ja, total.
Diese Geschichte habe ich schon so oft gehört von Leuten, dass ich tatsächlich glaube, dass finanziell sich das für Adobe sogar richtig lohnt.
Ich glaube das auch, weil es ist so ein bisschen sowas bei so ganz vielen Elementen, wie man verwendet zum Beispiel eine Kamera, Canon oder Nikon, wenn man einfach gewisse Workflows sich aneignet in den Programmen, sind es Shortcuts und ähnliches, auch wenn es da über die Jahre immer mehr Überschneidungen, Überlappungen gibt. Aber dann ist man dem so angetan und kennt sich da so gut aus, fühlt sich da zu Hause und oder sage ich mal, kennt die Ecken, die nicht funktionieren, aber die kennt man dann wenigstens. Und so ist es bei mir letztendlich auch, bei mir Photoshop und solche Sachen. Heute bezahlt man dann den monatlichen Beitrag, weil auch das hat sich natürlich alles gewandelt. Das geht jetzt hier sicherlich ein bisschen zu weit. Aber ja, ich bin auch der Meinung, viele, die damit angefangen haben, sind dem Produkt treu geblieben und bezahlen mittlerweile. Ja,
ja, und auf jeden Fall, das war für mich so ein großer, da hat sich so die große Welt des Films für mich geöffnet, als ich dann halt das erste Mal professionelle Programme hatte. Und dann habe ich einfach ganz viele Filme gemacht. Und damals halt irgendwie, keine Ahnung, dann 14, 15 oder so, waren es natürlich alles komplette Quatschfilme, die kein gutes Drehbuch hatten und wo man heute eher peinlich berührt ist. Aber wie mit allen kreativen Sachen braucht es ja einfach Routine und man muss halt Dinge 10-mal schlecht machen, bis man versteht, wie man es gut macht. Und ich sehe auch ganz oft bei Leuten, die kreativ irgendwas anfangen und den Anspruch haben, dass der erste Film, den sie machen, das erste Bild, was sie malen, muss gleich perfekt sein. Und so diese Hürde von, ich krieg's aber beim ersten Mal nicht perfekt hin, hält die Leute total davon ab, überhaupt irgendwas zu machen. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiges Bewusstsein in allen kreativen Berufen, dass dieses sich ausprobieren und Dinge am Anfang schlecht machen, total wichtig ist, um irgendwann gut werden zu können.
Das heißt, du hattest denn auch so ein bisschen den Umschwung, erst war es ja letztendlich so, klang es so viel Animationsfilm und so Sachen, aber bist dann auch irgendwie übergegangen, sozusagen mit Leuten zu filmen. Kannst du dich da noch an eines deiner ersten Projekte erinnern, wo du quasi auch bewusst mehrere Leute, keine Ahnung, Freunde oder was gefragt hast, wir machen jetzt mal einen Kurzfilm?
Also, ich glaube so, dass erste größere Ding war dann tatsächlich schon, also ich habe immer so kleinere Sachen gemacht, wo ich spontan mal einen Freund zu Besuch hatte und dann wir den Nachmittag irgendwas gemacht haben, ohne Planung und Drehbuch und das entsprechend halt auch vom Ergebnis her war. Aber das erste Mal, dass ich geplant ein größeres Ding gemacht habe, war, glaube ich, so mit 16 oder lass es 17 gewesen sein, wo wir im Kunstkurs die Möglichkeit hatten, einen Film zu drehen. Also da war halt im Zuge des Kunstkurses, sollten wir, ich weiß nicht mal, ob es komplett Film vorausgesetzt war, man durfte auch Film machen. Und da haben wir dann ein Western in der Schule gedreht. Auch das ist jetzt kein Produkt, auf das ich heute unbedingt stolz bin, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich mit Drehbuch gearbeitet habe, dass wir halt irgendwie vorher eine Story aufgeschrieben haben, uns überlegt haben, wie setzen wir das um, wer spielt das Ganze, was für Requisiten besorgen wir uns. Und ja, ich glaube, das war da so ein bisschen der Startschuss. Und ich habe Visual Effects auch immer verwendet. Keine Ahnung, in den Western wurde dann geschossen und da gab es dann halt auch Mündungsfeuer und so weiter, was ich dann digital eingebaut habe. Aber größtenteils ging es mir halt schon darum, eine Geschichte zu erzählen und die Visual Effects halt im Werkzeugkasten zu haben, wenn ich sie brauche, aber halt nicht reinzuzwingen oder in den Vordergrund zu stellen.
Ja, und du hast, werden wir dann auch mal in den Shownotes quasi verlinken, hast ja auch eine eigene Seite, Spiel und Film mit deinem Namen. Und da kann man auch den einen oder anderen Kurzfilm sich angucken. Also falls ihr da jetzt Lust drauf bekommen habt, das auch mal zu sehen, an welchem Kurzfilm Sarah dann sozusagen beteiligt war. Und ich war natürlich da ganz interessiert, weil ich auf einmal gesehen habe, sozusagen auch gar nicht so lange her, nämlich aus Oktober 2022, bei diesem Musikvideo von Knorkator, Knorkator hier ja auch eine Band aus der Gegend, ich bin ja aus Friedrichshagen, sozusagen Köpenick, der gute Stumpen, der hier auch, ich glaube, wohnt der noch hier? Ich glaube ja, oder Alfator auf jeden Fall auch so, tummeln sich hier alle immer mal so, dachte ich so, da ist ja wieder so ein Überschneidungspunkt und so. Also du bist dann, also da fühlt sich das ja, man kann vielleicht dann fast schon nicht mehr Hobby sagen in der Zeit, also es ist ja dann schon, sage ich mal auf jeden Fall, oder sehr ambitioniert geworden, ne? Den einen oder anderen, ich glaube den Film, den ich damals sogar mit ausgezeichnet hat, war Forgettable Man, glaube ich. Sind ja dann auch ein paar Sachen entstanden, die schon einen größeren Impact hatten.
Also das war dann ja später, ich war jetzt ja gerade sozusagen noch so in der Schulzeit und bei mir war es halt so, als ich mit dem Abi dann fertig war, irgendwie mit 18, wusste ich, ich will in den Film. Das war für mich an dem Punkt klar und ich hatte halt keine Ahnung wie. Ich wusste, wo ich hin will, aber ich wusste auch nicht genau die Position. Ich wusste nicht, will ich Kamera machen, will ich Regie machen, will ich doch Effekte machen. Das heißt, ich wusste sozusagen die Branche, aber ich wusste nicht die Richtung in der Branche und ich wusste gar nicht, wie der Weg dahin ist. Und damals gab es ein Studium, in das man sich einfach einschreiben konnte, ohne NC.
Das ist immer wertvoll.
Das war sehr wertvoll. Das war an der FU die Filmwissenschaft.
Ja.
Und ich dachte, ja super, hat Film im Namen, schreibe ich mich doch da direkt mal ein. Habe ich dann direkt nach der Schule gemacht. Und dann sehr schnell festgestellt, dass die Filmwissenschaft rein gar nichts mit der Produktion von Film zu tun hat, sondern es nur darum ging, also im Grunde hat es sozusagen Filmkritiker ausgebildet. Also wenn du später im Feuilleton schreiben willst und Filme zerreißen willst, dann hast du vorher die Filmwissenschaft studiert. So.
Da gibt's so den Background, den man da quasi lernt. Wie sind Sachen entstanden? Wie werden Dinge gemacht? Wie werden sie gut gemacht oder was sozusagen?
Nicht mal so, wie wird's gemacht, sondern eher so der filmhistorische Kontext.
Okay. Also wie ist was entstanden? Wo kam was her?
Genau. So. Wie haben Genres aufeinander aufgebaut oder haben sich entwickelt und so weiter? Und ich bin da ein Semester hingegangen und dann habe ich mir gesagt, so, nee, das bringt mich irgendwie nicht weiter. Ich war dann noch 6 Semester eingeschrieben. Also ich habe
der Klassiker ja auch.
ich habe das volle Studium 6 Semester gemacht, bin aber halt nicht hingegangen und habe mich über das Semesterticket gefreut.
Ja, ja, ja.
Und diese ganze Zeit habe ich mir dann gesagt, okay, die können mir das nicht beibringen, dann bringe ich mir das jetzt selbst bei und habe letztendlich 3 Jahre lang, ich habe irgendwie da ein bisschen gejobbt, war im Supermarkt und so weiter an der Kasse, um irgendwie über Wasser zu bleiben, aber habe einfach die Zeit komplett durch Kurzfilme gemacht. Das heißt, mein kompletter Alltag war, ich habe mir Drehbücher ausgedacht, habe mir Leute organisiert, SchauspielerInnen und habe die halt umgesetzt. Und sobald ein Film fertig war, habe ich angefangen, den nächsten zu machen. Und es war eine unglaublich produktive Zeit. Ich glaube, ich habe da teilweise 4, 5 Filme im Jahr gemacht. Die waren auch nicht alle gut. Also die sind auch nicht alle mehr online, aber manche von denen eben schon. Und da habe ich halt sehr, sehr viel für mich gelernt und bin weitergekommen. und habe damals zum Beispiel, also ich habe selbst immer Technik gemietet beim Kameraverleih und habe halt bei dem Verleih, wo ich immer gemietet habe, irgendwann gesehen, die haben eine Stelle gesucht und habe da in dem Verleih angefangen zu arbeiten. Habe dann Kameras da verliehen, da hat man auch super viel beigelernt. Mhm. Und vor allen Dingen hat man Kontakte kennengelernt. Es war halt ganz oft so, während man halt diese Technik rausgegeben hat, hat man mit den Leuten geredet und gefragt, was sie so machen und so weiter. Und dann waren halt oft so Sachen wie, ja, uns fehlt eigentlich noch irgendjemand für Kamera, kennst du da denn jemanden? Und habe ich gesagt, ja, ich kenne mich, ich kann dir das machen. Und das war quasi.
Du kannst gleich mich mit ausleihen mit der Kamera.
Quasi. Ja. Und das war sozusagen mein Einstieg, so bezahlt professionell Film zu machen. Da habe ich halt meine ersten Kontakte gemacht und habe dann die ersten Kamerajobs gemacht. Und habe auch parallel, weil wenn im Gespräch jemand gesagt hat, ich hätte gern irgendwie eine Animation oder so, habe ich gesagt, ja klar, kann ich auch. Mhm. Warum nicht? Und habe da halt auch da so die ersten Jobs gemacht. Und habe dann weiter meine Kurzfilme gemacht, aber halt dann weniger, weil ich gleichzeitig halt auch professionell angefangen habe, Sachen zu machen und die Zeit halt dann nicht mehr so da war. Und habe dann halt so diesen Shift in bezahlte Filmarbeit gefunden. Und habe halt trotzdem versucht, einen Kurzfilm oder so im Jahr zu machen. Aber habe dann angefangen, professioneller zu werden. Und da zum Beispiel, ich bin selbst in Köpenick zur Schule gegangen und habe da über meine Schule mitbekommen, dass es in Friedrichshagen so ein Filmfestival gibt, die Videonale. Und habe da damals den Film, den ich halt in dem Jahr gerade gemacht hatte, eingereicht und fand es total nett. Und habe mir dann immer vorgenommen, dass ich auf jeden Fall einen Film im Jahr schaffen muss, um den wieder bei der Videonale einzureichen, dass immer einen neuen Film fertig haben muss. Und das war dann auch das Ding, wo du ja dann in der Jury warst.
Ja. Siehst du, da haben sich wieder so ein paar Kreise geschlossen. Hast du denn das bisher jetzt durchgehalten? Schaffst du einen Kurzfilm im Jahr noch? Oder?
Das ist so ein bisschen, wo jetzt dieser Arbeitstitel reinkommt. Ja. Also ich habe das lange gemacht. Ich glaube, der letzte Film war es, Forgettable Man tatsächlich, der mittlerweile bestimmt auch vor 4, 5 Jahren war. Mhm. Ich weiß gar nicht, so das Datum.
Ich glaube 2020 oder irgendwie sowas vielleicht.
Irgendwie sowas auch schon wieder viel zu lange her. Ja. Und ich habe in der Zeit den Shift gemacht. Ich habe zwischendrin dann noch mal ein zweites Studium gemacht. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mich auf Visual Effects mehr spezialisieren will und habe noch mal an so einer privaten Hochschule das studiert und dann Bachelor gemacht. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, Vollzeit im Film in dem Bereich Visual Effects, also so Greenscreen, Hintergründe entfernen, Sachen rausretuschieren, Sachen einbauen und so weiter. Und mit diesem Shift habe ich halt so viel Zeit verbracht mit Film und professionell halt meine 40-Stunden-Wochen damit gemacht, dass ich immer mehr das Gefühl hatte in meiner Freizeit, oh, jetzt noch mal einen Film anfangen und noch mehr dann danach im Schnitt sitzen und so weiter, war halt immer weniger reizvoll. Und da bin ich halt so ein bisschen in dieses Ding reingekommen. Es gibt ja diesen Satz, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann braucht man ein neues Hobby.
Ja.
Und so ein bisschen diesen Moment hatte ich dann, dass ich halt dann so langsam aufgehört habe mit den Kurzfilmen, als ich das dann professionell gemacht habe.
Schon dich die ganze Zeit so viel mit Film und Sachen beschäftigt hast, dass das jetzt auch nichts noch was anderes war, was dich anders kreativ sozusagen gefördert hätte.
Also ich habe das Gefühl, ich habe halt meine 40-Stunden-Wochen gemacht und war halt in meinem Kopf so gefüllt schon mit Filmsachen, dass es mich nicht mehr so gereizt hat, noch mal mehr freiwillig davon zu machen. Und da haben halt für mich die Brettspiele dann angefangen.
Da würde ich gleich natürlich noch mal ein bisschen weitergehen. Also da ist dann das neue Hobby entstanden, die Spieleentwicklung. Aber vielleicht ja für die da draußen, die hören dann auch ganz spannend. Man hört ja immer wieder, gerade auch so im Visual Effects Bereich, hier werden Sachen genannt auf deiner Seite, dass du, keine Ahnung, bei Avengers Endgame und Alien Romulus Dinge beteiligt warst. Vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, was das wirklich so für Dinge waren. Weil es ist ja, sind ja so gigantische Projekte. Und aber dass gerade diese Effekt-Personen immer unter sehr hohem Zeitdruck, ich sag mal wahrscheinlich die Bezahlung auch immer so ein bisschen fragwürdig ist, wie du das so erlebst, als du denn da beruflich drinne warst, wie ist dann eigentlich so das Arbeiten, wenn du dieses Ziel erreicht hattest dann?
Also ich habe so an den größten, also ich habe direkt nach dem Studium oder im Zuge des Studiums ein Praktikum bei einer ganz, ganz großen Firma gemacht. Also es gibt auch in Berlin sozusagen große Firmen, die auch an Hollywood-Produktionen arbeiten. Da gibt es so 2, 3, die so an den ganz, ganz großen Sachen arbeiten. Und da habe ich eben an Avengers Endgame und an Ant-Man and the Wasp und an Tim Burtons Dumbo-Realverfilmung damals gearbeitet. Und das war sozusagen für mich so der erste Schritt so in die große, ernsthafte Filmwelt so. Und also ich habe nicht Riesensachen an denen gemacht, weil es damals erstmal sozusagen mein Praktikum, wie gesagt, war. Aber also zum Beispiel, hast du Endgame im Kopf halbwegs?
Ja, doch schon, glaube ich, ja. Ja.
Also wir sind jetzt so im Spoiler-Territorium, aber ich...
Ja, also ich muss mal ehrlich sagen, wer jetzt unseren Podcast hört und Endgame noch nicht gesehen hat, der ist fein, aber der wird, glaube ich, jetzt auch nicht so enttäuscht sein, wenn er jetzt gespoilert wird.
Okay, also ich versuche es mal so zu formulieren. Ja. Am Anfang ist die erste Szene, wo ein Charakter, der so Bogenschießen macht. Also
ja, und ich spoilere jetzt mal Hawkeye, ja.
Ja, genau. Ja. Wo der mit seiner Familie ist, ja. Bei seinem Haus und die so gemütlich Bogenschießen machen und dann seine Familie sich in Staub auflöst.
Ja.
Was sozusagen
der gute
eine
Snap.
Harte, traumatische Einstiegsszene war. Und da habe ich tatsächlich den Staub von der Familie teilweise gebaut in dieser Szene.
Ah, okay.
Also, den habe ich
also
da nicht
so
ganz.
Partikelmodelle denn bespielt?
Also, nein, tatsächlich ist der Visual Effects-Bereich sehr, sehr kleinteilig. Also, es gibt unglaublich viele Leute, die da arbeiten, die sehr, sehr spezialisierte Einzelbereiche haben. Mhm. Und zum Beispiel für diese Partikelsachen gibt es Leute, deren Beruf es ist, nur Simulationen zu machen. Die bauen dann Feuer, die bauen irgendwie Wasserwellen. Und wenn sowas Spezielles kommt, wie Leute, die sich in Staub auflösen, dann bauen sie auch das. Und das wird dann sozusagen als eine einzelne Ebene exportiert. Und was ich vor allen Dingen mache, ist Compositing. Was bedeutet, ich setze das finale Bild zusammen. Das ist quasi wie Photoshop am bewegten Bild. Das heißt, ich bekomme die Aufnahme angeliefert von der Person, die auf dem Feld dasteht. Und ich kriege diese Aufnahme von, also die digitale Aufnahme von der Person, die sich zu Staub auflöst. Mhm. Und ich nehme da sozusagen die echte Person, retuschiere ich raus aus dem Bild, weil sonst wäre die ja hinter dem Staub immer noch zu sehen.
Ja.
Und versuche den Staub halt so zu integrieren, dass die Unschärfen richtig sind, dass die Farben richtig stimmen, dass es halt wie ein Teil des Bildes aussieht. Und das ist sozusagen das, was ich dann mache. Das heißt, ich mache nicht die Simulation von dem Staub, sondern ich integriere den Staub, den jemand anderes simuliert hat.
Das muss man aber jetzt meine laienhafter Blick darauf, ist schon gar nicht so unwichtig für den Film, dass das gut rüberkommt, weil das natürlich dieses, hat man das Gefühl, ist das wirklich in dem richtigen Lichtsetting oder ähnliches? Na, viele Effekte kranken ja manchmal daran, dass sie einfach wie aus der Szene gerissen wirken, dann weil sie halt nicht gut implementiert wurden, wahrscheinlich aus Zeitgründen und oder aus Budgetgründen, was wahrscheinlich dann wieder auch Zeitgründe sozusagen zu sich hat. Ah ja, okay, sehr, sehr, sehr spannend. Und hattest du da das hast du da gemerkt, dass da enormer Zeitdruck dahinter steckt oder dass auch irgendwie sowas, was hört man auch gerne, dann irgendwelche gefühlt willkürlichen Änderungen, jetzt soll die Person doch nochmal irgendwie da links stehen oder irgendwas? Also hast du solche Erfahrungen da auch gemacht?
Also, ja, solche Erfahrungen habe ich mitbekommen, aber die sind bei mir tatsächlich nicht als Stress angekommen. Also es war nicht so, dass ich persönlich gesagt habe, ich habe zu wenig Zeit, sondern das ist ja sozusagen nur ein Zahnrad in einem größeren Getriebe. Und ich kann als Zahnrad flüssig laufen und trotzdem kann im Gesamtgetriebe nicht genug Umsatz kommen sozusagen. Und ich habe halt meine 8 Stunden gemacht und irgendwann war Feierabend, aber es kann halt sein, dass sozusagen in der Gesamtsumme einfach trotzdem nicht genug Arbeitszeit ist, um die Sachen fertig zu bekommen. Aber was ich zum Beispiel so an so Änderungen oder so mitbekommen habe, war bei Ant-Man and the Wasp. Also das war der Film nach Infinity War, also noch vor Endgame, wo sie ganz viele Reshoots gemacht haben von Szenen, die eigentlich vor Ort in irgendeiner Location mit den Schauspielern gedreht wurden. Und dann hat man im Schnitt festgestellt, ja, uns gefällt nicht diese Zeile. Also das, was die Person da sagt oder wie sie es sagt, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann haben sie später nach dem eigentlichen Drehen nochmal die Schauspieler hergeholt. Die Sets gab es aber dann nicht mehr. Also das, wo es sozusagen vor Ort gedreht wurde, war halt schon abgebaut. Und dann haben sie die Leute vor Greenscreen gedreht, haben ihre Zeilen nochmal neu sprechen lassen. Das sind dann halt teilweise so inhaltliche Sachen gewesen. dass das Ganze besser integriert werden sollte in den Nachfolgerfilm, dass halt irgendeine Zeile rein musste und so weiter.
Damit die Serie auf die Serie noch eine Anspielung.
Genau solche Sachen. Und oder teilweise hat, also es gab auch so Sachen, dass so ein Gag einfach nicht gezündet hat. Also natürlich wird sowas Testpublikum gezeigt und dann gibt's irgendwie eine witzige Stelle, wo halt niemand im Publikum da sitzt und lacht und sie stellen halt fest, okay, also wir brauchen hier irgendeinen Gag, aber der scheint es nicht zu sein. Dann mache ich jetzt noch mal eine neue Aufnahme, vielleicht funktioniert ja der Gag besser oder so.
Oder das Testpublikum muss ausgetauscht werden, aber das ist was anderes. Ja, genau.
Oder so. Ja. Und da haben wir auf jeden Fall dann diese Greenscreen-Aufnahmen bekommen und haben halt sozusagen die ursprünglichen Szenen vom Dreh bekommen und haben sozusagen da aus den ursprünglichen Hintergründen die Leute rauspinseln müssen, dass wir sozusagen den sauberen Hintergrund haben und dann die Greenscreen-Aufnahmen vor diesen Hintergrund gesetzt. Und sowas ist schon tricky, weil man hat halt, das wird halt hin und her geschnitten zwischen den Sachen, die an dem Tag gedreht wurden und den Sachen, die halt einen Monat später vor Greenscreen gedreht wurden und du darfst halt den Unterschied nicht merken. Und das ist schon fordernd, dass das halt 1:1 gleich aussieht, aber davon hatten wir dann einige. So.
Das klingt ja dann quasi auch immer sehr, sehr kleinteilig. Also du hast dann schon, also oder auch sehr detailverliebt quasi, ne? Einzelne kleinste Parameter und Sachen.
Also tatsächlich, das finde ich auch immer spannend, wie wenig Verständnis oder Gefühl für Visual Effects Prozesse da sind, sowieso beim Konsumenten, bei Leuten, die sich die Filme angucken. Aber auch bei anderen Leuten in der Filmbranche ist ihnen gar nicht bewusst, wie mühsam diese Arbeit ist. Also tatsächlich, die Einheit, in der wir denken, sind Shots. Also ein Shot ist quasi, wenn du in einem Schnittprogramm einen Schnipsel hast, der irgendwo eingeschnitten wurde. Sozusagen, es gibt einen Schnitt, man sieht eine Person, die sagt was, und dann ist der nächste Schnitt. Und das war sozusagen ein Shot, der abgelaufen ist. Und der ist vielleicht nur 3-4 Sekunden lang. Und wir kriegen Einzelshots zugeteilt und die bearbeiten wir. Und ich krieg dann halt diesen 4-Sekunden-Schnipsel, das sind dann 100 Einzelbilder, also es sind ja 24 oder 25 Bilder die Sekunde. Den krieg ich dann zugewiesen und krieg den Auftrag, diese Greenscreen-Aufnahme, die muss vor den richtigen Hintergrund gesetzt werden. Und das kann sein, je nachdem, wie gut das geleuchtet ist, wie leicht es zu integrieren ist, wie hoch die Ansprüche sind, kann es sein, dass ich an diesem einen Schnipsel von 4 Sekunden, dass ich da eine Woche dran sitze. Und dann wird es halt einfach nur über die Masse gelöst, dass wenn du halt von diesen einzelnen Shots hast du in solchen Visual Effects-lastigen Filmen teilweise 2000. Und 2000 ist tatsächlich bei so Hollywood-Blockbustern so ein guter Durchschnittswert. Und wenn du 2000 mal so ein Ding hast, wo die Leute eine Woche dran sitzen. Und das sind die Standard-Shots. Es gibt dann auch noch die großen Set-Pieces, wo dann irgendwie der Drache langfliegt und so weiter. Da kann es sein, dass an einem 4-Sekunden-Shot jemand 2 Monate sitzt. Und da gibt's halt schnell einfach Tausende von Menschen, die da dran sitzen. Und deswegen sind diese Abspänne so lang.
Ich wollte gerade sagen, deswegen ist da diese Riesentabelle. Ja. Und man fragt sich, holy moly. Und, aber ja, das erklärt es nochmal.
Und das ist halt eine unglaubliche Handarbeit, der sich die Leute halt überhaupt nicht bewusst sind, also wo auch unglaublich viel Handwerk und Liebe und Zeit reinfließt, also zum Beispiel bei so Marvel-Produktionen, da ist der Standard, wir haben hier einen Hollywood-Schauspieler wie einen Robert Downey Jr., habe ich auch in Endgame 1-2 Shots gehabt, und der kostet so viel, dass quasi jedes Haar von dem in der Aufnahme eigentlich einen Wert von 2000 Euro hat. und deswegen wollen wir auch jedes von diesen Haaren sehen. Und das heißt, wenn ich irgendwie an der Greenscreen-Aufnahme arbeite und den freistelle und halt ein Haar verloren geht.
Zack, wieder 2000 Euro weg.
Ja, das Ding ist, niemand, der die fertige Aufnahme sieht, wird sich denken, oh, da fehlt aber ein Haar. Das wird eigentlich niemanden interessieren. Aber der Anspruch ist halt, dass es da ist. Und der wird halt sozusagen mit der ursprünglichen, unbearbeiteten Aufnahme verglichen. Und da gibt es Leute, die wischen sozusagen hin und her zwischen dem finalen und dem ursprünglichen und sagen, aber da fehlt ein Haar. Und das ist eine Arbeit, die sieht niemand später, aber da dieser Anspruch da ist, verbringst du halt dann teilweise tagelang daran, dann solche Details zurückzuholen, die eigentlich niemanden interessieren müssten. Und das Witzige aber, oder das Frustrierende eigentlich ist, dass dann unter irgendwelchen Trailern oder irgendwelchen Review-Videos die Leute sagen, ja, es ist so blöd, dass heute alles irgendwie mit CG und am Computer gemacht wird. Früher war das noch richtig Handarbeit, wo noch Liebe reingeflossen ist. Und ich denke mir, ich sitze seit einer Woche lang daran, jedes einzelne Haar von diesem Schauspieler zu integrieren für diese 4-Sekunden-Aufnahme. Mhm. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Handwerk und Liebe hier reinfließt. So.
Ja.
Ja. Und tatsächlich, also unsere Arbeit ist halt gut gemacht, wenn man sie nicht sieht.
Ja, das ist das Thema sozusagen, ne? Der Fluch und Segen.
Sozusagen. Genau, und das Problem daran ist halt, wenn, ich habe ja so gesagt, 2000 Shots für so einen großen Blockbuster. Und das typische Ding ist, jemand guckt sich so einen Film an und von diesen 2000 Shots gibt es 3 Stück, die nicht ganz perfekt aussehen. Und dann kommentieren sie später, ja, die Visual Effects von dem Film waren kacke.
Mhm.
Ich habe das ja total gesehen, dass es integriert war. Die waren sich aber nicht bewusst, dass sie vorher 1997 Shots gesehen haben, wo sie nicht mal wussten, dass was dran gemacht wurde, weil es so perfekt war.
Ja.
Also, ja.
Na Mensch, also jetzt für all diejenigen, die sich da manchmal gefragt haben, was ist da los oder seid da vielleicht auch ein bisschen nachsichtiger jetzt, denn ihr habt da vielleicht mehr mitbekommen. Das ist ja auch oft so ein Verständnisthema bei ganz vielen. Ne? Erstmal immer, was hinausbrüllen, gerade auch ins Internet und aber eigentlich gar nicht richtig Ahnung davon haben und vielleicht mal da ein bisschen dann wieder zurückrudern an der Stelle. Und hast du das Gefühl, dass, ich meine, technologisch entwickeln sich ja Dinge auch immer weiter und ähnliches? Ich sag mal jetzt von mir aus der Zeit, wo ich auch noch viel Bild- und Fotobearbeitung gemacht habe, wo auch viel im Umbruch war mit Freistellungsmethodiken, die Photoshop schon angewandt hat. So, klingt es jetzt hier ja trotzdem immer noch bei dem Beispiel mit den einzelnen Haaren, als wenn es noch nicht dieses ein Klick freistellmäßige Superwaffenwunder gibt, aber wie hast du da so die Entwicklung der letzten Jahren gesehen? Ist die Technik dahinter schon besser geworden, aber es ist auch die Anforderung sozusagen so, dass du dann noch mehr leisten musst, weil du ein bisschen schneller geworden bist? Oder?
Also ich würde tatsächlich sagen, die Technik da in den letzten, sagen wir in den letzten 10 oder 15 Jahren, wo ich das so mitbekommen konnte, hat sich nicht groß verändert tatsächlich. Okay. Und der Punkt, der das Ganze aufwendig macht, wenn wir jetzt bei Greenscreen bleiben, ich meine, Greenscreen ist jetzt nur eine von vielen möglichen Aufgaben, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, hängt halt sehr oft daran, wie gut das Ganze beim Dreh gemacht wurde. Wenn man einen perfekt ausgeleuchteten Greenscreen hat, im besten Fall hat man sozusagen eine gleichmäßige Farbe, die, wenn man sozusagen die Farbe picken würde, an jeder Stelle genau gleich ist, dann wäre das eine Sache, die auch in einem halben Tag mit ein paar Klicks gemacht ist. Das kriegt man aber in den seltensten Fällen. Meistens ist der Greenscreen dann faltig, ist halt schlecht geleuchtet, ist dunkel, hat irgendwie Farbschattierung drin. Aber das sind eigentlich auch noch die guten Fälle, weil in ganz vielen Fällen ist es so, du hast ein Greenscreen im Bild, der deckt aber vielleicht ein Viertel von dem ab, was eigentlich abgedeckt werden müsste. Und am Ende musst du händisch quasi Bild für Bild selbst die Sachen freistellen, weil es halt einfach nicht genug Greenscreen im Bild gibt. Und die Abwägung hier ist halt so, wenn du, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, einen Robert Downey Jr. hast, der hat halt für Endgame eine absurde Summe bekommen. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, der hat irgendwie 10 oder sogar 100 Millionen bekommen, alleine. Also ich glaube, für beide Filme zusammen, für Infinity War und also ich mag keine falschen Fakten sagen, vielleicht kriegst du es parallel, aber es war eine absurde Summe, was der für diese Filme bekommen hat. Und der Punkt ist halt, wenn du einen Schauspieler hast, der halt so viel Geld bekommt und der jeden Tag so viel die Produktion kostet, da kostet ja ein Drehtag mit diesem Schauspieler alleine irgendwie eine 6-stellige Summe, dann bist du halt an einem Drehtag da und der sagt dann, da ist irgendjemand von Visual Effects da und sagt, ja, also wenn wir das gut freistellen wollen, müssten wir eigentlich hier noch einen zweiten Greenscreen aufstellen oder den besser leuchten oder den näher ranholen. Aber da steht halt ein Produzent da und fragt, wie lange würde das dauern? Und die sagen, ja, es würde jetzt 1-2 Stunden dauern, es umzubauen. Und da sagen sie, nee, diese 1-2 Stunden mit Robert Downey Jr., die kosten uns jetzt alleine 50.000 Euro.
Ja.
Wir machen das nicht. Und das ist halt dann die Realität, mit der wir dann konfrontiert sind, dass es halt so teuer ist, rein von der Drehzeit, die Sachen gut zu machen, dass sie halt oft nicht gut gemacht werden und wir sie ausbügeln müssen.
Das ist vielleicht auch so ein Thema, was da viele wahrscheinlich unterschätzen oder so leichtfertig sagen, wie du schon sagst, wenn das alles gut vorbereitet ist, ist super. Das dann gerne, glaube ich, auch so, ja, das wird nachher im Visual oder in der Post irgendwie möglich gemacht, aber da kann man vieles möglich machen, aber es werden viele Probleme auch zeitlich dann nur nach hinten verlagert. Also auch in erster Linie, wenn man das gut vorher macht, wahrscheinlich in vielen Bereichen gut ausleuchtet, gut die Kamera ist, gut der Ton ist, dann ist es hinten raus immer viel, viel besser und nicht so ein Krampf für alle Beteiligten. Aber ja, was lernen wir so ein bisschen daraus? Der gute Don Junior, der weiß ich nicht, ich glaube, der soll jetzt auch schon wieder über 80 Millionen für die Dr. Doom Sachen kriegen. Es ist vielleicht auch ein bisschen too much.
Es ist wirklich absurd. Aber tatsächlich, dass sein Gesicht auf dem Poster ist, das bringt halt die Leute am Ende ins Kino. Also funktioniert halt auch. Also ja. Ich meine, das ist ja auch nur eine kapitalistische Rechnung, die durchgeführt wird.
Ja, klar.
Wie viel mehr Leute gehen ins Kino, wenn dieser Schauspieler sein Gesicht auf dem Cover hat oder auf dem Plakat? Und auch wenn sie natürlich nicht, also niemand hält das für eine angemessene Summe für diese Arbeitszeit und Leistung, die der Mann erbringt. Aber wenn er sozusagen das Trostszenario aufbaut von ich komme sonst nicht, dann sagen sie, na gut, wie wäre es denn mit 20 Millionen? Und sagen, nee, mach ich nicht. Wie wäre es mit 30? Und dann rechnen sie halt da, okay, der bringt so viel mehr Zuschauer. Na gut, dann geben wir dir halt die 80. Und so funktioniert halt leider Kapitalismus.
Ja, das würde jetzt hier diese Podcast-Folge sprengen, aber genau, das sehe ich auch eher ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist auf jeden Fall ein problematisches Thema, ja auch in vielen anderen Bereichen. Naja, immer diese Millionäre. Dann schwenken wir mal um, genau. Also du hast ja jetzt sozusagen dann endlich dein Hobby zum Beruf machen können. Scheinst da ja dann auch ganz gut angekommen zu sein. Und dann hast du ja schon gesagt, Mensch, jetzt brauchst du aber irgendwie ein bisschen was anderes, was du da Hobby nennen kannst, was dich so ein bisschen auf andere Gedanken bringt. Aber anscheinend ja auch dann doch in Gestaltungsprozessen, ja, die du da ausleben kannst. Und dann hast du angefangen, ich glaube, laut auch deiner Website hier, dann um die um 2020 Brettspiele zu entwickeln, umzusetzen. Wie bist du, also wie kam denn da der Gedanke? Du hast zwischendurch dann auch schon selber noch analog gespielt und oder wie?
Genau,
bist
also
du zum,
ich bin selbst natürlich Spielerin. Ich kann mal hier, das sehen die Leute im Podcast nicht, aber für dich hier hinten ist auch mein klassisches Kallax mit Brettspielen gefüllt.
Sehr gut, so muss das sein, ja.
Und bei uns, also ich habe halt bei uns das Kallax mit Brettspielen im Freundeskreis. Bei uns ist nicht so, dass jeder bei uns so die Sammlung hat, sondern bei uns ist halt so die Hauptsammlung. Und deswegen sind die Spieleabende für lange Zeit immer bei uns hauptsächlich so gewesen. Und
das ist auch ein guter Tipp für alle die vielleicht mal FOMO und Sachen haben, versucht dagegen anzukämpfen. Es reicht, wenn einer der Spielenden dieses Spiel besitzt. Ihr trefft euch ja dann eh meistens zu viel zu fünft oder so. Na, es muss nicht jeder dieses Spiel sein Regal haben.
Nee, machen wir relativ konsequent und tatsächlich in meinem Regal, ich habe tatsächlich auch nicht diese Sammlung von hunderten Spielen, sondern ich glaube, wenn ich es durchzählen würde, wären es vielleicht mit den kleinen mitgezählt 60 oder so. Und ich bin relativ strikt darin, Spiele, die ich nicht oder also gar nicht gut oder nur mittelmäßig finde, auch wieder zu verkaufen. Also tatsächlich jedes Jahr zu BerlinCon plane ich mir halt ein, alle Spiele, die ich nicht irgendwie super überzeugend fand und wo ich weiß, die werde ich wahrscheinlich nie wieder spielen, die halt konsequent alle wieder wegzugeben.
Schön auf dem Flohmarkt verkaufen. Ich glaube, das startet dann auch wieder die Anmeldung Mitte Mai. Kleine Side-Note hier an der Stelle. Ja, okay, also da hattest du schon viele Berührungspunkte und ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele Spielende, die in ihrer spielenden Laufbahn dann schon mal über den Gedanken gestolpert sind, oh, das könnte man vielleicht besser machen oder ich habe vielleicht die Idee oder das gibt's ja noch nicht oder darauf hätte ich mal Bock. Und so ist es dann auch bei dir irgendwie mal entstanden.
Genau, also ich erinnere mich, da war ich bei der Familie meiner Frau in Belgien und das Problem ist, ich spreche kein Französisch und das hat dann immer Situationen, dass sie alle irgendwie auf Französisch miteinander schnattern und ich dann irgendwann anfange, mein Gehirn auszustellen oder nicht auszustellen, sondern abzutreiben und ich glaube, es war damals so ein Spaziergang im Wald, wo sie halt die ganze Zeit geredet haben und ich bin halt durch die Natur spaziert und bin abgedriftet über Stunden. Und habe halt über Spiele nachgedacht, die ich gerne spiele und Spiele, über die ich gerne, also die ich mal gerne spielen würde. Und bei mir war das der Punkt damals, dass ich halt total gern so Rollenspiele spiele. Mhm. Also ich habe früher am Computer zum Beispiel die Gothic-Reihe total gern gehabt. Also das hat mich total geprägt damals. Und dass ich drüber nachgedacht habe, dass ich total gerne ein Spiel spielen würde, was halt den Fokus nicht auf dem Kämpfen hat, sondern der den Fokus auf dieser Belohnung hat. Ich finde es immer ich finde Story auch geil, aber wenn es sozusagen so Dungeon-Crawler sind, finde ich eigentlich den befriedigenden Moment immer, die neue Ausrüstung zu bekommen.
Wenn die Sachen droppen und man sich einkleiden kann.
Genau, und irgendwie dieses Besserwerden, Stärkerwerden, dieses, das Gefühl finde ich immer eins der befriedigsten. Und ich habe das Gefühl, alles drumherum, durch die Dungeons zu laufen und gegen die Viecher zu kämpfen, ist eigentlich nur Streckwerk zu dem eigentlich guten Gefühl, was man haben will, nämlich diesem sich ausrüsten und besser werden.
Der Grind dahin.
Genau, und ich habe mich halt gefragt oder hatte das Gefühl, ich hätte total Lust, mal irgendwie ein Spiel zu finden, was halt diesen Grind halt zur Seite schiebt und halt dieses Gefühl des Besserwerdens in den Vordergrund stellt, so. Wo das halt nicht so ein Beiwerk ist. Und während ich halt drüber nachgedacht habe, sind halt bei mir so erste Ideen im Kopf entstanden, wie so ein Spiel aussehen könnte. Und habe halt einfach so rumgesponnen. Und am Ende der Wanderung hatte ich halt so ein erstes Konzept im Kopf von, so könnte so ein Spiel aussehen. Vielleicht baue ich das mal. Vielleicht bastel ich mal ein bisschen und probiere ein bisschen rum. Und habe halt dann angefangen, das einfach so für mich zu bauen, einfach weil ich Lust drauf hatte. Und nachdem ich dann aber das gemacht hatte und die ersten Runden gespielt habe, habe ich festgestellt, okay, das könnte wirklich was werden. Vielleicht ist das so, wie ich früher mir so meine Filmprojekte gesetzt habe, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt ein Drehbuch und ich habe ein Ziel, wo ich hinarbeite, später ein fertiges Produkt zu haben. Vielleicht mache ich das hier mal. Vielleicht arbeite ich einfach mal ein Brettspiel und guck, was rauskommt. Und tatsächlich 3 Jahre später hatte ich das Ding auf dem Markt.
Ja, vielleicht die da in der Brettspielszene involvierter sind. Der ein oder andere Zuhörer kommt ja auch aus dem Bereich. Ja, da ist jetzt sozusagen die Rede von Kingscraft, ne? Das Spiel, was da entstanden ist. Und du hast schon gesagt, 3 Jahre lagen dazwischen. Da war sicherlich erstmal noch die Entwicklungsarbeit, Prototypenarbeit. Was für viele ja auch dann immer interessant ist, die sich vielleicht auch selber mit den Gedanken schlagen. Jetzt wird es ja eigentlich wieder ein sehr ambitioniertes Hobby, ne? Weil ja gleich ein Verlag dann auch gefunden wurde und so. Wie waren denn deine ersten Kontakte in der Verlagslandschaft und in der Brettspiellandschaft? Weil wenn man jetzt nur so spielt, klar, du hattest jetzt Kontakte in der Filmbranche, aber da gibt's wenig bis gar keine Überschneidung. In die Brettspiellandschaft.
Bei Kingscraft, muss ich sagen, habe ich auch wirklich das dumme Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.
Ja.
Also, ich würde sagen, es war nicht nur Glück. Natürlich muss man ein Spiel gehabt haben, was auch irgendwie am Ende irgendwie getaugt hat. Aber ich glaube, es gibt einen Haufen Spiele, die taugen, die trotzdem nie an den Verlag kommen. Und ich habe damals, also das war dann die Zeit, als Corona dann war und man ganz, ganz viel sich eben nicht mehr mit Leuten treffen konnte. Also ich habe angefangen zu entwickeln sozusagen vor Corona und dann kam halt Lockdown und so weiter. Und da habe ich halt ganz viel online getestet und habe halt festgestellt, eigentlich ist es auch was Cooles, weil ich mit dem Online-Testen halt viel breitere Testgruppen finden kann, dass ich halt nicht nur in meinem nahen Umfeld testen kann, sondern mir steht quasi die ganze Welt zur Verfügung zum Testen.
Auch zu jeder Zeit, Tageszeit, whatever.
Also das war super nützlich und dann habe ich halt angefangen, irgendwann auf Discord-Servern zu fragen, auf Facebook-Gruppen zu fragen, zu sagen, hey, ich arbeite hier gerade an dem und dem Spiel, hat jemand Lust, mal Testrunden zu spielen? Und irgendwann hat mich dann auf Facebook der Uwe von Skellig Games, also der Geschäftsführer von Skellig Games, Uwe Bursig, der hat mich angeschrieben und meinte, ja, ich habe jetzt in ein paar Gruppen schon gelesen, dass du jetzt seit einer Weile an diesem Spieltestischen arbeitest und es klingt, als seist du ja da sehr involviert und es klingt interessant. Schick doch mal einen Pitch, was das genau ist. Und dann habe ich auch in so einer Nacht- und Nebelaktion Photoshop aufgemacht und versucht, so ein Pitch-Paper mir aus den Rippen zu leiern. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereit gefühlt, an den Verlag heranzutreten. Das war für mich so ein großer Schritt, wo ich dachte, okay, da muss jede Ecke perfekt geschliffen sein und da darf gar nichts mehr sein, wo ich mir unsicher bin in irgendeiner Form. Und ich hätte wahrscheinlich das noch ein Jahr herausgezögert.
Ja.
Aber dann habe ich halt sozusagen diesen Schubs von außen bekommen und habe ihm halt diesen Pitch geschickt und er hat halt dann zurückgeschrieben, ja, es klingt super interessant, schick mal einen Prototypen rüber. Und auch da nach der Nebelaktion, ich hatte zwischendrin auch gebastelte Prototypen mal gemacht, weil ich auch hier mit Freunden gespielt hatte. Also zu der Zeitpunkt hatte ich natürlich ganz viel online getestet und habe halt physisch die Sachen gar nicht aktuell gehabt. Und habe dann halt irgendwie 2 Tage gebastelt und habe das halt alles dann als physischen Prototypen gebaut und gedruckt und laminiert und sonst was. Und ja, auch nachdem sie es dann getestet haben, haben sie gesagt, ja, das machen wir. Und das ist natürlich überhaupt nicht der typische Weg. Also ich glaube, ich mag auch keinen angehenden AutorInnen jetzt die Hoffnung machen, dass es so laufen wird, wenn man sich ein neues Spiel ausdenkt. Ich glaube, so läuft es eigentlich nie. Aber ich hatte halt das Glück, dass im richtigen Moment der richtige Verlag irgendwie das gesehen hat.
Ja, also ich kann das, glaube ich, auch aus eigenen Erfahrungen und von anderen auch so ein bisschen bestätigen, dass die Brettspielszene schon sehr klein und natürlich auch immer auf der Suche ist, dass dann da doch mehr Vernetzung, gerade wenn man so mit Gruppen schreibt und dann vielleicht in Kontakt auch mit Spieletreff oder AutorInnen-Treffen irgendwie kommt, dass man da bewusst oder unbewusst schon auf dem einen oder anderen Radar dann irgendwie auftaucht, ne? Und vielleicht aber auch nochmal der Hinweis, weil du den ja auch angesprochen hast, dieses, das muss alles irgendwie so fertig und perfekt sein, was du ja jetzt auch festgestellt hast, das war es ja nicht. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so gut. Es ist, glaube ich, auch gut, in einem Stadium zu sein, wo man auch ein bisschen offen noch für Veränderungen und Sachen ist, weil meiner Erfahrung nach der Verlag auch gerne immer mal vielleicht noch ein paar Dinge in eine Richtung entwickelt oder vielleicht auch noch das Thema ändern will, weil er denkt, irgendwie der Markt oder zu seinem Verlag passt es besser. Und. Umso enger man mit seinem Projekt, Produkt da verbunden ist, umso schwieriger wird es natürlich und kann dann vielleicht sogar auch uninteressanter für einen Verlag sein. Ne? Das muss man natürlich auch mal alles gucken und lernen. Wie ist es denn, wenn andere Menschen da mit dem Spiel irgendwie hantieren? Wie viel kann man da abgeben? Das sind ja auch je nach Verlag unterschiedlichste Prozesse. Aber ja, da gibt es natürlich ganz spannende Learnings. Ja, Mensch. Und dann, dann hast du das, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du das erste Mal dein fertiges Spiel in den Händen gehalten hast?
Ja, das war natürlich, also ich habe sozusagen nicht das finale Spiel zuerst in der Hand gehabt, sondern sie haben damals für auch die BerlinCon, das kommt immer wieder darauf zurück, dafür haben sie damals sozusagen so einen so halbfinalen Prototypen sich von der Druckerei anliefern lassen.
Pre-Production Sample, bevor es in die Massenproduktion geht, quasi nochmal das letzte Muster zum Abnehmen.
Genau das, wo sozusagen die Stanzformen zum Beispiel noch per Hand gestanzt wurden und noch nicht sozusagen die Stanzwerkzeuge hatten und so weiter. Was aber im Grunde schon eigentlich 95% das fertige Spiel war. Und das hatten sie halt für die BerlinCon sozusagen fertig gemacht und hatten wir dann da dabei. Und das war schon ein sehr cooles Gefühl, das wirklich in der Hand zu haben und so diese zu realisieren, okay, das, was ich mir so als Schnapsidee vor 2, 3 Jahren ausgedacht hatte, ohne jemals vorher ein Spiel entwickelt zu haben, das halte ich jetzt in der Hand als fertiges Produkt, was Leute im Laden kaufen werden. Das war so ein ganz, ganz surreales Gefühl, aber richtig schön.
Gibt es denn, also auf Boardgame Geek ist es, glaube ich, das einzige gerade gelistete Spiel, neben noch Promokarten und Sachen. Bist du da dann, ja, wie bist du da jetzt so gerade weiter? Weiter Spiele entwickelt, liegt gerade bei was bei Verlagen, also was du da sagen kannst, manchmal kann man das ja vielleicht auch noch nicht sagen. Und vielleicht auch noch ganz interessant, Kingsfest, schon sehr lange her, dass ich das mal, also was heißt sehr lange, aber schon länger her, als ich das mal gespielt habe und glaube ich auch nur eine Partie. Aber aus meiner Erfahrung nach kann das ja eigentlich auch Erweiterungen geben dazu. Gibt's den Plan, eine Kingscraft-Erweiterung zu machen?
Ja, also ich habe tatsächlich hier bei mir auf dem Rechner digital quasi eine Erweiterung schon fast fertig. Aber diese liegt jetzt auch schon seit 1, 2 Jahren fast fertig hier rum.
Ja.
Kingscraft hat sich echt gut verkauft. Also die erste Auflage waren 2000 Exemplare und die sind weg. Also die sind tatsächlich auch nach einem Jahr oder so weg gewesen. Aber Skelly Games hat trotzdem gesagt, das hat sich ausverkauft, aber wir haben Angst, dass jetzt eine zweite Auflage vielleicht sich nicht mehr verkaufen würde und sie wollen jetzt nicht nachdrucken, sondern sie sind jetzt froh sozusagen, dass die erste Auflage gut weggegangen ist.
Ja.
Und und das halt trotzdem noch zu klein ist mit den 2000 Exemplaren, als dass sich eine Erweiterung lohnen würde. Mhm. Und deswegen ist das jetzt quasi der Status, dass ich Lust hätte auf die Erweiterung und die konzeptionell eigentlich auch schon mir überlegt habe, aber dass sie wahrscheinlich nicht kommen wird.
Das heißt aber gerade hast du, also vielleicht diejenigen da draußen, ne, hast du die Lizenz von Kingscraft denn gerade wieder bei dir oder liegt die gerade noch bei Skellig?
Also ich muss das mal gucken. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Businessmensch. Ich bin da richtig schlecht in solchen Sachen. Ich weiß, in meinem Vertrag steht irgendwas drin, dass nach irgendeiner Zeit oder nach irgendwelchen Bedingungen die Rechte an mich zurückgehen. Das könnte auch schon sein mittlerweile, aber ich weiß es tatsächlich gar nicht.
Das kannst du ja mal prüfen und vielleicht ist ja hier auch der ein oder andere aus dem Verlagswesen oder hat da Connection. Vielleicht hat da jemand ja Lust, Kingscraft nochmal neu aufzulegen, aber dann natürlich mit der Erweiterung, macht ja durchaus Sinn, ne? Neuauflage gleich mit Erweiterung zu machen. Das bedeutet für euch da draußen, auch wenn ihr Kingscraft haben wollt, dann gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Laden, der das vielleicht hat, ein gut geführtes Brettspielgeschäft oder auch online, aber es ist vielleicht auch gar nicht mehr so einfach daran zu kommen. Vielleicht müsstet ihr auch mal auf den Berlin-Konflohmarkt schauen oder gebraucht gucken. Also ja, 2000 Stück. Ja, die Auflagengröße bei Spielen hat man jetzt hier auch gesehen, ne? 2000 ist jetzt nicht schon so klein, aber ist natürlich auch nicht gigantisch groß. Ne? Aber so von so einer Höhe redet man oft in solchen Sachen. Darunter wird es noch schwieriger. Ne? Große Spiele haben natürlich, wenn die international multilingual produziert werden, kennt Spiele, die haben eine Anfangsauflagengröße von über 50.000 Stück in den unterschiedlichen Sprachen. Aber das ist nochmal viel, viel seltener, dass man sowas gleich für den Anfang raushaut. Ja, spannend. Okay. Und andere Spieleprojekte? Spielst du damit gerade so ein bisschen rum?
Ja, also andere Spiele sind tatsächlich viele mittlerweile in Arbeit. Das ist auch so ein bisschen so dieses typische Ding, weil ich am Anfang meinte, mich in die Situation zu bringen, dass ich zu viel oder zu viel auf einmal habe. Irgendwie ist halt bei mir so, ich versuche eigentlich ein Projekt gleichzeitig zu machen, aber man arbeitet halt an so einem Projekt, bis man es an einem soliden Punkt hat, legt es zur Seite, fängt das nächste an und plötzlich kommt das andere irgendwie zurück und man muss gleich an beiden gleichzeitig arbeiten. Und gerade sind es bei mir drei Spiele, an denen ich gleichzeitig arbeite, die alle mehr oder weniger eigentlich jetzt verlagsfertig sind, dass ich mit denen jetzt auf der Suche bin. Also eins bin ich jetzt gerade noch am fertig entwickeln und bei einem mache ich jetzt gerade eine Änderung. Eins ist einfach fertig. Das ist auch das, wo ich vorhin meinte, wo ich die englische Version jetzt gerade schnell gemacht habe. Und von daher hoffe ich, dass ich davon jetzt eins mindestens demnächst auch wieder unterbekomme. Also es gibt jetzt auch welche, also das eine meinte ich ja vorhin, liegt jetzt beim Verlag gerade wieder auf Deutsch und Englisch. Ich hoffe, dass sie vielleicht am Ende zugreifen. Das wäre auch tatsächlich mein Liebling. Also das ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Das ist tatsächlich so das Spiel, wo ich sagen würde, da bin ich eigentlich am stolzesten drauf, weil es irgendwie das innovativste oder einzigartigste ist. Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel, was so das Setting hat, dass Aliens auf der Erde landen und man weiß nicht, kommen sie in Frieden. Also so das typische Szenario, was man so als Film kennt. Und der Gag ist halt, es ist ein Zweispielerspiel, wo man nicht weiß, ob man gemeinsam oder gegeneinander spielt. Also quasi so ein bisschen so Social Deduction zu zweit.
Ja.
Und das hat so eine ganz schöne Dynamik, dass man eben nicht so das typische, ja, wir versuchen möglichst viele Punkte zu sammeln und am Ende wird gezählt und dann schauen wir, wer gewonnen hat, sondern dass das Spiel des Ziels ist halt herauszufinden, was das Ziel des Spiels ist quasi. Und das ist halt so ein ganz anderes Spielgefühl, weil man sich halt eher so vorsichtig abtastet und halt nicht einer versucht, dem anderen möglichst schnell den Kopf einzuschlagen, sondern man eher versucht herauszufinden, muss ich dir denn den Kopf einschlagen oder nicht?
Ja.
Und also es hat halt die Regel, wie viele solche Spiele, dass man nicht miteinander reden darf. Man kann also nur durch spieltaktische Hinweise miteinander kommunizieren. Und es gibt halt auch so tragische Momente in dem Spiel, aber die auch total schön und faszinierend sind, dass zum Beispiel eine Person herausgefunden hat, dass tatsächlich Frieden zwischen den beiden herrscht und dass sie sozusagen kooperativ spielen. Die andere Person das aber halt gar nicht realisiert hat und gerade dazu neigt zu glauben, dass es ein kämpferisches Spiel ist.
Ja.
Und die eine Person halt anfängt, total aggressiv zu spielen und die andere Person sich denkt, ich weiß, es ist Frieden, wie teile ich dir das mit? Wie kriege ich dich an Bord, dass wir noch zusammen gewinnen können? Und ja, also mit dem Spiel bin ich super zufrieden und hoffe, dass es ja, dass ich das bald unterbekomme. Und
ja, wenn ja, man wenn man dich vielleicht auch mal in Aktion sehen möchte und mit dir anscheinend auch ein bisschen Prototypen testen mag, kann ich schon mal so viel sagen. Du hast dich auch auf der Prototypengalerie angemeldet, auf der BerlinCon.
Genau, da werde ich auch einen Tisch haben. Ja. Da werde ich wahrscheinlich nicht dieses Spiel dabei haben, obwohl doch, wahrscheinlich schon. Doch, ich glaube, das Spiel werde ich auch dabei haben. Ich muss mal schauen, das Problem ist, die BerlinCon ist halt noch 2 Monate hin. Und man will halt vor allen Dingen die Spiele testen, die gerade noch am weitesten davon weg sind, zu einem Verlag zu kommen.
Auf jeden Fall.
Und man weiß halt nicht, wie die 2 Monate laufen. Wenn halt ein Spiel bis dahin bei einem Verlag liegt, der halt relativ optimistisch ist, dass er es machen will.
Dann brauchst du es nicht testen.
Dann brauch ich es nicht testen, genau. Ja. Von daher ist noch so ein bisschen das Überraschungspaket, was ich mitnehme und was nicht.
Ja, lasst euch da mal also überraschen, wenn ihr zur BerlinCon kommt, dann könnt ihr da sozusagen mal vorbeischauen bei Sarah und ja, vielleicht auch über die ein oder andere Thematik in den Austausch kommen, wenn es denn die Zeit erlaubt, ja. Ja, Mensch, okay, also bist du da ja ganz umtriebig, das haben wir jetzt ja schon an mehreren Stellen festgestellt, lieber mehr als zu wenig, passiert einfach so. Ja, ich drück dir...
Ja. Aber da kann ich tatsächlich auch noch erzählen. Ich hatte ja so dieses Ding mit dem Film, wo ich gesagt habe, ja, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, braucht man ein neues Hobby. Und ich hatte, nachdem Kingsdraft rausgekommen ist, hatte ich so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kennen mich Leute, jetzt habe ich mein erstes Spiel rausgebracht, jetzt habe ich so ein bisschen Momentum, was ich nutzen kann. Und hatte dann so einen Moment, wo ich mir selbst unglaublich viel Druck gemacht habe, dass jetzt möglichst schnell das nächste Spiel kommen muss. Und ich tatsächlich so eine Phase hatte, wo so dieses Gefühl von Hobby, von ich mache das zum Spaß, weil ich Lust drauf habe, mir so ein bisschen abhanden gekommen ist und ich in so einen komischen Zwang mich selbst gebracht habe und gemerkt habe, dass ich auch bei dem Hobby so kurz an der Grenze war, zu sagen, irgendwie macht es mir gerade keinen Spaß mehr, weil ich es gerade nicht mehr mache, weil ich Lust drauf habe, sondern weil ich mich irgendwie gezwungen fühle. Und da fand ich es total wertvoll, das für mich sozusagen zu merken und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich mache das hier, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwie hier eine neue Karriere aufbauen muss. Und wenn das nächste Spiel ein Jahr später oder auch wenn es 2 Jahre später kommt, ist das voll okay. Und tatsächlich, diese Erkenntnis für mich war super wertvoll, dass ich auch sozusagen den Spaß daran behalten konnte, mich da nicht selbst so unter Druck zu setzen davon.
Ja. Ja klar, das ist natürlich ein anderes Thema, als wenn man sagt, man möchte irgendwie hauptberuflich dann Designerin oder sowas werden. Genau, aber ich kann das auch hier nachvollziehen und sicherlich viele auch da. Man kann dann so leicht in so einen Strudel irgendwie kommen, wie du es schon sagst, jetzt kann man da vielleicht irgendwie was mitnehmen oder ich habe hier irgendwie das noch und. Und ja, das glaube ich dann ganz gut, wenn man für sich selber weiß, okay, das soll ja eigentlich nur ein Hobby sein, das ist jetzt nicht das, was irgendwie die Miete bezahlen muss, sondern es ist vielleicht nett, dass da mal noch ein bisschen was rumkommt. Aber das, genau, tendenziell für ein Hobby an sich bezahlt man ja normalerweise nur für ein Hobby und wenn es dann noch ein bisschen Dinge zurückgibt für die Zeit, vielleicht ganz nett.
Und ich denke, es tut den Spielen sogar auch gut. Also
auf jeden Fall, ja. Also, man merkt es also ja auch bei Gefühl, Verlagen ja. Schon, die jetzt letztendlich ja in dieser Bredouille stecken, um vielleicht den Laden am Laufen zu haben, jedes Jahr x Spiele rausbringen zu müssen.
Ja. Genau, und gar nicht sich den Druck zu machen, ich muss jetzt ein Spiel rausbringen, um ein Spiel rauszubringen, sondern ich bringe ein Spiel raus, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da was Besonderes. Ich glaube, das ist auch viel gesünder für den Markt. So.
Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch für Projekte dann vielleicht in naher Zukunft rauskommen und dass du da auf jeden Fall weiterhin viel Spaß dran hast und ja, das ja dann auch legitim ist, wenn es dann vielleicht auch einfach nur eine schöne Phase war und man dann zum nächsten übergeht. Aber solange du da natürlich ja in der Brettspielentwicklung bist und so, drücke ich dir da die Daumen und freue mich natürlich auch, dass wir uns vielleicht auch auf der BerlinCon dann mal über den Weg laufen. Da bin ich ja immer ein bisschen mehr eingebunden, aber ja. auf jeden Fall mal kurz Hi sagen und in den Austausch kommen. Das wird drin sein. Ja, sehr schön. Also ihr hört da alle und stellt fest, dass da ganz viele kreative Prozesse am Laufen sind. Und ich freue mich auch, dass du da so einen guten Track-Record hast, irgendwie da anzukommen, wo du denn vielleicht möchtest, ob nun bewusst oder unbewusst. Und ein bisschen mehr Glück gehört, glaube ich, an vielen Stellen einfach so dann doch auch dazu. Ne? Das kann man auch irgendwie nicht ganz so sehr erzwingen. Ich glaube, in erster Linie, wenn man natürlich immer auch nett und freundlich ist, gibt da so ein paar Grundlagen, dann sind Menschen auch nett und freundlich zu einem. Und das ermöglicht dann schon sehr, sehr viel. Ja. Ach ja, Sarah, hast du sonst so ein bisschen was auf dem Herzen, wenn wir reden? Ne? Wir sind jetzt schon bei gut einer Stunde 30. Sonst würde ich vielleicht doch langsam in den Teil übergehen, wo wir nochmal so ein bisschen ein paar Lieblingsdinge von dir hier rauskitzeln. Da ist vielleicht auch die ein oder andere Sache für euch dabei, wo ihr sagt, oh, spannend, das gucke ich mir mal an und oder auch nicht. Wie ist so dein Gefühl hier?
Da können wir super gerne übergehen. Also
sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Ja, am Ende von unseren Ende Geek alles, was würde ich schon sagen, ein Geek kommt selten allein, ist natürlich die richtige Aussage, mache ich auch immer so eine kleine Kategorie Lieblingssache, ne? Muss jetzt auch nicht unbedingt die beste Sache sein, kann es aber natürlich auch sein. Ne? Wenn wir zum Beispiel beim Thema Film ja schon rausgehört, dass Matrix auf jeden Fall ein Film war, der dich da sehr begleitet hat, gucken wir mal. Und da haben wir so ein paar Kategorien festgesetzt und es beginnt auch gleich mal mit Brettspiel. Lieblingsbrettspiel, was ist vielleicht gerade, ob nun aktuell All-Time-Favorite, da will ich dich gar nicht festsetzen, da bist du ganz frei. Was ist dir da so in den Kopf gekommen?
Also, ich glaube, ich würde mit meinem All-Time-Favorite antworten und das ist tatsächlich, was ich eigentlich immer sage, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, Hanabi.
Ah, okay. Ja.
Also, ich habe das Spielregal voll mit teilweise auch Riesenkloppern, mit großen Boxen und so weiter, aber dieses kleine, unscheinbare Hanabi würde ich immer noch sagen, ist mein Nummer 1 Lieblingsspiel. Also wahrscheinlich kennen es auch quasi alle, die zuhören, aber ich kann ja noch mal zwei Sätze sagen. Der große Gag an Hanabi ist, es ist ein Kartenspiel, ein Ablegespiel, so wie Solitaire, man legt Zahlen rein. Aber was anders ist bei dem Spiel, ist, man sieht nicht die eigenen Karten. Man hält die eigenen Karten umgedreht, sodass die anderen Mitspieler die eigenen Karten sehen. Und das, finde ich, ist eigentlich das perfekte Beispiel für mich für gutes, interessantes Spieldesign, dass man irgendetwas nimmt, was alle anderen Spiele für selbstverständlich nehmen und es halt hinterfragt oder anders macht. Also alle Spiele, die ich irgendwie kenne, haben es so, dass man die eigenen Handkarten sieht. Hm. Und diese Idee ist halt so simpel zu sagen, was passiert denn mit einem Spiel, wenn man die eigenen Handkarten nicht sieht, sondern die anderen? Und ja.
Nö, alles alles fein, da hast du vollkommen recht. Ich wollte nur noch kurz reinschieben, das fand auch die Spiel des Jahres Jury. 2013 ist nämlich Hanabi auch zum Spiel des Jahres gekürt worden. Also ist vielleicht der ein oder andere auch schon mal darüber gestolpert. Hat es vielleicht sogar auch schon wieder verdrängt. Ne? Führt es jetzt dazu, das auch mal wieder rauszuholen. Ich war damals auch sehr, sehr begeistert. Das hat aber, wie du schon sagst, in seiner Einfachheit. Aber dann mit diesem Twist, natürlich im Nachfolgend haben ein paar Spiele damit dann auch gearbeitet. Aber ja, Hanabi, sehr cooles Kartenspiel.
Und ich muss sagen, es ist halt so ein Spiel, niemand läuft im Regal daran vorbei und sagt, oh, das sieht ja toll aus, das muss ich spielen. das Artwork ist okay, es ist zweckdienlich, aber das macht nichts Besonderes. Es ist halt wirklich ein Spiel, was einfach mit der Spielmechanik funktioniert. Aber das macht es halt unglaublich gut.
Ja. Bei Abacus erschienen, ich glaube, es erscheint auch immer noch bei Abacus, ne? Das Thema ist so ein bisschen feuerwerksmäßige Sachen. Also ja, wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut doch mal, da müsst ihr wahrscheinlich, wobei Hanabi, ist Hanabi noch bei Thalia? Hat sich das so gut festgesetzt, dass es noch ist? Müsst ihr mal schauen, ansonsten natürlich online kriegt ihr das auf jeden Fall. Und weil ich hier gerade drüber stolper, das ist noch aus der Zeit, ne? Ich sage 2013, 2014 hat ja damals Hunter und Kron YouTube-Kanal angefangen. Da gibt es noch eins von diesen frühen Videos in 60 Sekunden, also in einer Minute, wird da über Hanabi gesprochen. Also falls ihr da auch nochmal vielleicht ein Flashback-Erlebnis haben wollt von den Anfangszeiten dieses YouTube-Kanals, könnt ihr da auch mal nach suchen an der Stelle.
Und zu dem Thema kriegt man es bei Thalia, da habe ich einen witzigen Funfact eigentlich. Ich habe Hanabi quasi in jedem Urlaub dabei. Das ist so mein Standardspiel und ich habe mittlerweile hunderte Partien gespielt und es wird mir immer noch nicht langweilig. Aber tatsächlich habe ich so gern dieses Spiel und so sehr die Sorge, dass ich es irgendwann nicht mehr bekomme, also dass mir irgendwie eine Karte verloren geht oder es so abgerockt ist, dass ich quasi ein Ersatz-Hanabi habe. Ich habe ein eingeschweißtes zweites Hanabi, das ich einfach nur lagere für den Fall, dass ich in 30 Jahren mein erstes Hanabi mir kaputt mache und es nirgendwo mehr finde.
Hast du dein erstes Hanabi denn gesleeved?
Nee.
Soweit also, ist es noch nicht gekommen. Dann passt es auf jeden Fall nicht mehr in die Originalschachtel, das muss man festhalten. Aber ja, die Karten würden länger halten.
Ich verstehe Sleeven und ich sleeve auch manche Sachen, aber ich finde, Sleeven ändert das Gefühl von einem Spiel. Also ich finde, das ist halt so ein gemütliches, ich sitze in der Bar und hab's in der Hosentasche Spiel.
Ja.
Und ich finde, so ein gesleevedes Spiel hat plötzlich so was Vornehmes. Man hat halt plötzlich so einen Respekt vor dem Spiel und ich finde halt dieses, ich knall's auf den Tisch und mir ist am Ende auch egal, ob der Tisch perfekt sauber ist und so weiter. Das ist so ein anderes Gefühl und das will ich eigentlich nicht verlieren.
Und es passt dann halt auch schwer in so eine normale Hosentasche, wenn es gesleeved ist. Das Gefühl ist immer viermal so dick. Gut, ja, sehr, sehr schöne Auswahl. Dann habe ich hier so eine Kategorie Charakter oder Figur. Auch total offen letztendlich, was dir da einfällt. Also könnte sogar ein Kunstwerk sein. Das kann ein Charakter aus dem Buch sein, aus dem Film, whatever. Was ist dir da aufgeplopst?
Mir ist wirklich was aufgeploppt. Ich kann es gar nicht so spezifisch formulieren, aber das Erste, was mir aufgeploppt ist, ist Sky-Daisy Johnson aus Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ein total nischiger Charakter. Ich glaube, die Serie, obwohl ich sie total gern habe, haben nicht unendlich viele Leute geguckt. Und also totaler Nischencharakter, aber irgendwie habe ich ihn total gerne. Also weil es auch ein Charakter ist, der super viel Wandlung macht. Also ich finde oft Charaktere, die über Staffeln und Filme immer wieder auf derselben Stelle treten, auch uninteressant, weil man das Gefühl hat, dieser Charakter hat einem nichts zu erzählen. Und das ist halt so ein Charakter, den ich eigentlich in allen Phasen sympathisch und interessant fand, aber der halt so super viel Wandel über die Serie gemacht hat. Also sie ist halt von der ersten bis zur letzten Staffel halt eigentlich ein komplett anderer Charakter geworden, aber jeder Zwischenschritt war irgendwie spannend, so.
Ja, da muss ich gestehen, dass ich S.H.I.E.L.D. als Serie, ich habe da, glaube ich, mal reingeguckt oder so, aber nicht, also Agent of S.H.I.E.L.D. habe ich auf jeden Fall, ist so ein bisschen, es gibt auch sehr viel Marvel-Content, kann ich mich vielleicht noch ausreden, aber ja, da, das ist irgendwie mir so ein bisschen untergegangen, ich weiß gar nicht warum, aber ja, Sky, okay, du sagst schon, oder auch Quake genannt, ist auf jeden Fall schon ein sehr spezifischer Charakter, würde ich sagen, das ist nicht so, wie, wir haben ja schon ein bisschen über Iron Man oder Sachen sozusagen gesprochen, nicht so plakativ, also ja, auch das mal ganz interessant, wenn ihr da Lust auf einen sozusagen gut ausgearbeiteten weiblichen Superhelden habt, dann auch mal wieder die Serie S.H.I.E.L.D., Agent of S.H.I.E.L.D. angucken. Hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich weiß gar nicht, von wann
es war eigentlich direkt nach dem ersten Avengers-Film, also 2012 oder so muss das gewesen sein. Damals ist in dem ersten Avengers-Film der Charakter von diesem S.H.I.E.L.D.-Agenten Coulson gestorben. Genau. Das war sozusagen der eine große Tod in dem Film.
Ja.
Und damals gab es so einen Aufruhr in der Fan-Community, dass Leute gesagt haben,
wie kann er sterben?
Genau, wie kann der sterben?
Der beste Charakter überhaupt.
Ja. Es gab so eine Kampagne, Bring Coulson Back irgendwie. Und tatsächlich gab es da so viel Fan-Aufruhr, dass sich Marvel damals gesagt hat, so, hey, wenn die Fans den so feiern, dann bringen wir den zurück und geben dem eine eigene Serie. Und das war eigentlich vor den ganzen Serien. Also Marvel macht ja mittlerweile total viele Serien und hat auch zwischendrin diese Netflix-Sachen gemacht. Und das war vor all dem.
Ja, ich habe nochmal geguckt. 2016 ist dann diese Serie an den Start gegangen. Und wenn wir jetzt mal kurz sehen, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her.
Ist echt krass.
Ja.
Und die ist so total unterm Radar gelaufen. Aber war eine echt gute Serie einfach. Also ich habe die richtig gern gehabt.
Also, falls er mal wieder Bock auf Marvel-Content hat, als es noch ein bisschen ursprünglicher war und nicht das Gefühl hatte, dass jede Woche irgendwie was Neues da aufploppt, dann ja, das an der Stelle. Dann Thema Musik. Ja, weiß ich nicht, ein Album, Künstler, in eine Platte, whatever, eine Musikrichtung, letztendlich alles offen. Was kommt da von dir?
Ich habe leider bei Musik so die langweilige Antwort von, ich höre so breit und so viel Verschiedenes, ja, dass es mir total schwer fällt, mich festzulegen. Also, ja, genau. Also ich höre halt alles Mögliche, was aber natürlich nicht verwechselt werden darf mit ich höre alles. Also es gibt eine Menge Musik, die ich nicht höre und die ich nicht mag, aber keine Ahnung, es ist total stimmungsabhängig. Also an so einem warmen Sommertag im Park habe ich sowas wie Reggae total gerne. Wenn ich schnell Fahrrad fahre, mag ich total gerne so Elektromusik. Wenn ich irgendwie am Puzzeln sitze, mag ich total so klassische Musik. Das wechselt total nach Stimmung und Laune hin und her.
Was war denn dein letztes Konzert oder ist vielleicht das nächste Konzert? Ist das noch so, gehst du immer mal noch auf Konzert? Das ist ja auch eine Zeitfrage.
Selten. Ich hatte eine ganz große Konzertphase, aber mittlerweile mache ich es erstaunlich wenig. Ich glaube tatsächlich, mein letztes Konzert war Deichkind.
Auch schön. Also, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Gerade live, Deichkind live macht immer Bock.
Ja, die sind so gut live. Also ich finde es so beeindruckend, wie tatsächlich auch bei jeder Nummer sowohl der Bühnenaufbau mit dem Hintergrund, als auch die Outfits sich ständig wechseln. Also es wird halt gar nicht langweilig.
Ja. Ein visuelles Spektakel und die Songs und Gefeier und natürlich immer mittendrin und nicht nur dabei sozusagen von den Jungs. Also falls ihr noch nie auf dem Deichkind-Konzert wart und irgendwie immer mal mit dem Gedanken gespielt habt, tut das. Und dann, ja, keine Ahnung, wenn ihr aus Berlin seid, natürlich Wuhlheit oder so, Open-Air-Konzerte macht da immer viel, viel Spaß. Ja, dann kommen wir hier zum Thema Film. Ist es jetzt Matrix geworden oder hast du da was anderes dir ausgesucht?
Also ich habe mir aufgeschrieben Matrix oder Fight Club. Ich denke,
kannst
einer von beiden.
Kannst du da gerne beide stehen lassen, ist okay.
Also ich weiß, dass Matrix bei mir halt, dadurch, dass er mich so geprägt hat als Kind, bei mir halt auch sehr romantisiert ist.
Ja.
Also das ist halt so ein Film, den ich mitsprechen kann oder wo ich jede Szene auswendig kenne.
Dann in Deutsch oder Englisch? Fragezeichen.
Ich habe als Kind ihn nur auf Deutsch geguckt. Von daher, die deutsche Version ist mir tatsächlich prägnanter. Habe aber später auch angefangen, die englische Version zu gucken. Also ich kenne sie beide.
Hast du da auch so eine gewisse Affinität für Lack und Leder, glänzende Kleidung entwickelt oder lange Mäntel?
Also tatsächlich, ich habe viel zu früh, irgendwie mit 9 oder 10, das erste Mal Matrix geguckt, weil es halt bei uns im DVD-Regal stand. Und ich fand es damals so cool, dass ich tatsächlich damals zu Fasching in so einem Lackleder-Sonnenbrillen-Outfit gehen wollte und das mega cool fand. Und tatsächlich die ganzen anderen Kinder haben es halt gar nicht verstanden, was ich da darstellen wollte, weil natürlich sonst kein Kind in dem Alter Matrix geguckt hatte. Aber mich hat das damals total geprägt.
Ja.
Heute ist es nicht mehr mein Look, aber ich weiß es wertzuschätzen. Also auch wenn ich selbst so nicht irgendwie auf die Straße gehen wollen würde, glaube ich, habe ich absolute Wertschätzung für den Look.
Ich glaube schon, dass da der ein oder andere Kingstar sozusagen geboren wurde, unterbewusst oder bewusst mit diesem Look und eine gewisse Affinität für diese Sachen hat. Also falls ihr euch da draußen immer mal fragtet, warum stehe ich eigentlich vielleicht auf diese Art von Klamotten? Vielleicht liegt es auch an Matrix, ja? wäre jetzt nicht abzusprechen.
Das war für mich übrigens so ein Full-Circle-Moment. Ich habe bei Tom Tykwer das Licht mitgearbeitet. Und Tom Tykwer ist mit Lana Wachowski, mit einer der sozusagen Regisseurin von Matrix, sozusagen der treibenden Kraft eigentlich dahinter, befreundet. Und sie war auf der Premiere vom Licht, wo ich auch war. Und da habe ich sie tatsächlich nicht kennengelernt. Ich habe mit ihr nicht ewig geredet, aber ich habe mit ihr kurz ein paar Sätze geredet und habe ihr damals auch erzählt, dass ich eigentlich nur durch sie maßgeblich durch sie angefangen habe, Film zu machen und sozusagen nur ihretwegen am Ende sozusagen auf dieser Premiere gelandet bin. Und da war sie auch irgendwie ganz berührt. Es war irgendwie so ein netter Full-Circle-Moment.
Ja, total schön, ne? Wenn man dann auf einmal Leute da trifft, wo man quasi ja so Art Idole oder Werke, die da geschaffen wurden, zu denen man aufgeschaut hat und die einen motiviert haben und so. Das sind immer sehr schöne Momente, einfach dann in diesem Austausch der Menschlichkeit dann zu sein. Jetzt so ein Thema, was auch ein bisschen vielleicht abstrakter auch sein kann. Wort. Hast du ein Lieblingswort oder ist dir das, oder ja, hast du da dann jetzt mal bewusst drüber nachgedacht und hast jetzt vielleicht ein Lieblingswort nach dieser Frage?
Ich habe zwei Antworten mir aufgeschrieben.
Ja.
Eine intellektuelle und eine bauchige Antwort.
Ja, du darfst beide nennen.
Die bauchige Antwort wäre Mumpitz. Ich finde, Mumpitz ist einfach ein so schönes Wort irgendwie. Ja. Da kriegt man so ganz warmes Gefühl im Bauch irgendwie.
Ja. Ich frage mich so ein bisschen gerade bei Mumpitz, wo das seinen Ursprung so ein bisschen hat. Also ist Mumpitz jetzt, also ich kenne Mumpitz auch. Ich frage mich gerade, ist das ein Berliner Ding? Kennen Leute zum Beispiel aus Stuttgart Mumpitz nicht? Fragezeichen.
Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob du gerade parallel das herausfindest.
Ja. Woher kommt der Begriff Mumpitz? Ja, unsinnig Unfug, auf jeden Fall, das war mir schon noch so klar, stammt aus dem 19. Jahrhundert primär aus dem Berliner Börsenjargon. Okay, also ist Mumpitz schon so ein Berliner Ding. Es wickelte sich aus dem älteren Begriff Mummelputz. Ja, der Mummelputz ist nämlich anscheinend eine so schreckisch halt eine Vogelscheuche. Und ursprünglich bezeichnet es schwindelhaftestes Gerede, was abgeleitet von Mumme, Maske und Butz, Koboldgeist, also crazy, okay. Also irgendwie vom Mummelputz dann über Mumpitz und das wurde dann irgendwie in Berliner Börsenjargon übernommen.
Das ist ja ein richtiger Bildungspodcast.
Wirklich, jetzt auf einmal, ne? Mein Gott, ja. Also irgendwas 17. bis 19. Jahrhundert ist sozusagen aus Mummelputz dann Mumpitz geworden. Falls ihr da draußen also nicht wusstet, was Mumpitz ist, Mumpitz wird quasi so für unsinnig, Unfug, das ist ja ein Mumpitz, ist ja irgendwie so unsinnig. Ja, also falls ihr da auch mal Bock habt, ein bisschen Unsinn zu reden, ein bisschen Mumpitz zu reden, feel free, hier auch mal wieder dieses Wort zu benutzen. Sehr schön. Das freut mich am meisten eigentlich selber und ich hoffe auch für euch da draußen mal wieder auf so Sachen aufmerksam zu werden oder die mal wieder in Erinnerung gerufen zu bekommen. Sehr schön. Also bis jetzt sind es, also nicht das, da gibt es ja kein Falsch bei diesen Sachen, aber ich bin entzückt, dass wir da wieder hier mit dir ans Tageslicht befördert haben. Ja, Thema, vorletzte Sache, Thema Gegenstand. Wird gefühlt fast noch ein bisschen abstrakter. Hast du einen Lieblingsgegenstand?
Also tatsächlich, Lieblingsgegenstand war die Frage, die mich in die Knie gezwungen hat. Also ich habe zu wenigen Gegenständen eine so innige Beziehung, als dass ich sagen könnte, dass es einen Lieblingsgegenstand bei mir gibt. Ich versuche mir gerade noch irgendetwas aus der Nase zu ziehen.
Hast du mal überlegt, was für einen Gegenstand du zum Beispiel jeden Tag benutzt?
Ja, wahrscheinlich kommt da sowas Blödes wie mein Telefon oder so.
Ja, oder Toilettenpapier oder ein Waschlappen.
Ich finde, Toilettenpapier als Lieblingsgegenstand zu haben, wäre auch sehr schön.
Ja. Okay, ey, wir locken das einfach mal ein. Da kann man ja ganz viele Sachen mitmachen. Oh, jetzt Sarah darf noch mal überlegen.
Also ich betone, das Klopapier kam jetzt von dir, nicht von mir.
Stimmt, aber du hast es ziemlich schnell angenommen.
Wir lassen es einfach so stehen, warum nicht?
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann beenden wir das Ganze, weil ich dachte so ein bisschen, dass da vielleicht eine Affinität besteht, weil du ja auch irgendwie, nicht nur irgendwie, sondern ja unsere Grafik illustriert hast. Und jetzt habe ich ja auch gehört, irgendwie in der Kunstwelt so ein bisschen groß geworden, habe ich nach einem Comic oder Graphic Novel gefragt, aber ja.
Das Ding ist, dass ich leider, oder was heißt leider, es hat sich einfach nie ergeben, dass ich so tief in diese Comic-Szene reinkam. Ich weiß, ich habe als Kind die lustigen Taschenbücher gelesen.
Ja.
Also, und ich hatte, glaube ich, das Mickey Mouse-Heft auch abonniert.
Ja.
So, also als Kind war ich in diesen Sachen drin, aber jetzt im Erwachsenenalter habe ich überhaupt den Anschluss zu dieser Comicwelt oder den Sprung in diese erwachsene Comicwelt. Es gibt ja wirklich auch wirklich clevere, gut gemachte erwachsene Comics, aber irgendwie habe ich diesen Sprung nie geschafft. Ich habe letztens diese Avatar-Comics angefangen. Also Avatar The Last Airbender.
Ja,
also nicht,
also
die blauen Avatars, sondern die coolen Avatars.
Genau, die Animationsserie. Ja.
Oh, da habe ich bestimmt mir jetzt auch Feinde mitgemacht.
Ich glaube nicht.
Und also die Serie hatte ich super gerne. Und da gibt's so Zwischencomics, die sozusagen nach Ende der Serie die Geschichte weitererzählen.
Ja.
Ich glaube sogar so offiziell von den Originalmachern, dass sie sozusagen den Canon weiterführen. Und die habe ich letztens mal angefangen zu lesen. einfach weil ich wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht, aber
das heißt, ist die Comics setzen dann an, als Aang sozusagen noch klein ist, weil es gibt ja dann auch noch Kira, die Kara. Der neue Avatar ist. Also die sind dann zwischen diesen zwei Zeitebenen, oder was?
Genau, das ist sozusagen nach Ende der Avatar-Serie, aber noch vor Korra.
Ja, stimmt, Korra, yes. Ja.
Auch ein cooler Charakter eigentlich.
Ja,
Und ich weiß nicht, wie weit die gehen werden. Also ich bin jetzt im zweiten von diesen Comics und es gibt insgesamt, keine Ahnung, ich glaube, ich habe jetzt 6 Stück da und ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt. Ob sie sozusagen diese ganze Lücke zwischen den beiden Serien füllen können, weil da gehen ja, keine Ahnung, 60, 80 Jahre oder so, ist ja richtig lange zwischendrin.
Ja.
Ob sie das alles komplett überbrücken, aber ja, ist irgendwie spannend zu sehen.
Das doch noch auch ganz gut hier hingekriegt. Also, ja, Avatar The Last Airbender fand ich auch ganz grandios sozusagen. Die Sachen Comics habe ich davon mir noch nicht angeguckt. Es gibt aber auch ein Spiel, wo wir das hier sozusagen hatten bei Korra, ne, wo man diese Fights in der Arena sozusagen nachspielt. Auch nicht so weit verbreitet, fand ich auch irgendwie ganz spannend.
Als Brettspiel, oder?
Ja, als Brettspiel, genau. Da kann man dann diese Teams, ne, ist ja dann immer ein Wasser, ein Luft- und ein Erdbändiger, die gegeneinander antreten. Und schöne Thematik. Vielleicht dazu noch kurz die Frage, du hast ja auch gesagt, du kommst auch so ein bisschen aus dem Rollenspielsektor. Hast du kommst du immer dazu, nochmal Rollenspiele zu spielen? Weil es gibt ja auch Avatar, ich glaube, von Pegasus-Spiele als Rollenspielsystem mittlerweile. Ne?
Wir haben im Freundeskreis eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe, die aber gerade so ein bisschen hängt, weil unser Spielleiter, der eigentlich immer geleitet hat, gerade sehr mit den Kindern eingebunden ist und deswegen wir nicht so viel dazu kommen zu spielen. Aber ja, da haben wir theoretisch eine Gruppe und ich habe auch in anderen Settings ab und zu mal selbst einen One-Shot geleitet. Aber was sich bei uns durchzieht, ist, dass wir eigentlich nie fremde Systeme spielen oder irgendwelche gekauften Geschichten, sondern uns eigentlich immer selbst Geschichten ausdenken. Bei uns basieren die eigentlich immer vor allen Dingen darauf, dass wir sozusagen die Welt und die Story erkunden wollen und möglichst frei sein wollen und möglichst wenig Regelwerk dahinter. Also ich habe einmal das schwarze Auge gespielt und mir hat es nicht so viel gegeben, dass jede Tür irgendwie einen Stärkewert hat, wie viel man würfeln muss, um die Tür einzutreten. Das finde ich eigentlich total uninteressant.
Es gibt ja Systeme, die dann eher Storytelling-mäßig sind oder die halt ganz spezifisch, wie du eben schon angesprochen hast, sich total auf Tabellen und Sachen oder so versteifen. Da gibt es für jeden Geschmack sicherlich mittlerweile auch besser funktionierende Systeme, aber ja.
Also mein Gedanke zu Pen and Paper ist immer, diese ganzen Regeln braucht es ja nur, dass man quasi eine Handhabe gegen die Spielleitung hat. Dass man sich sozusagen gegen Willkür der Spielleitung schützen kann. Und ich denke mir, das Schönste ist doch eigentlich, wenn du der Spielleitung vertraust und sagst, ich vertraue dir, dass du da eine gute Entscheidung triffst und wir gemeinsam eine schöne Story haben. Und ich brauche da keine Regel für, weil ich optimistisch bin, dass du eine gute Entscheidung treffen wirst, ob ich jetzt die Tür eingetreten bekomme oder nicht. So.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Herangehensweise. Macht vielleicht, gerade wenn man neu als spielleitende Person reingeht, ein bisschen mehr Druck. Aber
okay, fair.
Das ist ja nochmal auch ein ganz anderes Thema. Ach, Sarah, ja, wir sind hier mit unserer Lieblingsreihe sozusagen durch. Vielen Dank für diesen tollen Input. Vielen Dank auch, dass wir hier einfach so ganz ungezwungen über deinen interessanten Werdegang, Projekte, Sachen, Dinge, die dich sozusagen rumgetrieben haben, an denen du gearbeitet hast, an denen du jetzt auch gerade noch arbeitest und wir da schöne, tolle Einblicke gerade auch in die Special Effects Welt von Filmen nochmal ein bisschen kriegen konnten. Das ist sicherlich für den einen oder anderen auch sehr, sehr spannend gewesen, wie viel Handarbeit da doch eigentlich noch drinsteckt, falls man irgendwie den Gedanken hat, ach jetzt, da ist doch irgendeine KI und die macht das alles oder so, ne? Weit gefehlt an der Stelle. Und freue mich, dich dann auf der BerlinCon live und in Farbe nochmal wiederzusehen und denke, dass du einfach weiterhin machst mit den Dingen, die dich da weiter bewegen. Ich bin dann sicherlich sehr gespannt, wo man vielleicht, wenn man jetzt auch noch mal mehr drauf achtet, deinen Namen in dem einen oder anderen Abspann vielleicht sogar findet. Ne? Da müsst ihr also auch bis zum Ende sitzen bleiben, ja, und schön gucken. Und genau, verabschiede mich an der Stelle hier dann auch von euch, lieben Zuhörenden. Wenn ihr wie immer gerne noch irgendwelche Sachen kommentieren wollt, könnt ihr das natürlich auf unserem Instagram-Kanal machen, Ende Geek, alles Geek. Ihr könnt auf den unterschiedlichen Plattformen natürlich auch unter den Folgen kommentieren. Da kann es natürlich nur mal ein bisschen sein, dass wir da auch immer mal selber gucken mussten, wo da was kommentiert wurde. Aber so am einfachsten ist es, wenn er das auf Instagram tut. Und ich habe ja schon gesagt, in den Shownotes gibt es dann noch ein paar Links, wenn ihr da mal auch schauen wollt, was Sarah so gemacht hat. Wir hatten ja auch schon über die Kurzfilme, die da noch ansehbar sind, gesprochen. Dann könnt ihr da natürlich auch mal vorbeistöbern. Also Sarah, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und euch da draußen auch eine sonnige Zeit.
Das wünsche ich euch allen auch.
Ciao.
Tschüss.